Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 297 des Nur der FCM Podcasts, die euch heute von Jan präsentiert wird. Und an der Stelle gleich schon mal eine Podcast-Empfehlung. Jan war nämlich beim Vor dem Spiel, nach dem Spielformat des Millerton zu Gast. Wie ich fand, sehr, sehr cool, sehr, sehr hörenswert. Hört da rein. Wir werden es nachher auch gern nochmal empfehlen. Und an dieser Stelle, lieber Jan, natürlich ein ganz herzliches Dankeschön auch für deine Unterstützung hier. Genau, wir besprechen heute natürlich das Spiel beim FC St. Pauli nach, wobei man da vielleicht auch sagen kann, dass wahrscheinlich über das Sportliche gar nicht wahnsinnig viel, wir gar nicht so wahnsinnig viel sprechen werden, aber es doch einige Sachen gab, die um das Spiel drumherum sozusagen passiert sind oder eben auch nicht passiert sind. Da gucken wir gleich mal noch so ein bisschen drauf. Ja, und dann steht ja das Heimspiel gegen Hertha BSC an, was schon eine ganze Weile ausverkauft ist. Ist, glaube ich, unser zweites ausverkauftes Spiel. Bin ich jetzt gerade gar nicht sicher, aber auf jeden Fall zahlt das ganz gut in unsere Saisonwette ein. Auch da werden wir natürlich heute drüber sprechen. Und dann, das ist sehr, sehr schön, hat es einige Rückmeldungen gegeben oder ja einfach E-Mails gegeben von Hörerinnen und Hörern, die uns erreicht haben, die wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen, weil da schon noch mal ein paar interessante Punkte aufgemacht wurden. Und wir haben einen Gruß aus Hamburg erhalten für das sonstige Segment, wo wir dann auch gebeten werden, so ein bisschen über nochmal über den tietzschen Fußball zu sprechen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und bin gespannt, wie wir das hinbekommen, was da so der Wunsch ist. Gucken wir mal und damit starten wir mal rein. Hallo Thomas, grüß dich.
Grüße.
Tag, wie ist?
Tag, gut, schön.
Okay. Okay, jetzt habe ich dich, das ist geil, jetzt habe ich dich ungefähr 10 Sekunden nach der Begrüßung schon das erste Mal abgewürgt. Du wolltest nämlich gerade noch was ganz anderes sagen, oder?
Nee, alles cool. Nee,
ach so,
alles schön.
Okay. Nee. Das ist ja gut. Das ist ja ganz fantastisch. Da können wir ja sozusagen.
Ja, kann doch gut sein. Moritz Schirke. Ich meine.
Alles klar, ich verstehe. Der gute Mann macht also Urlaub. Und gönnt sich Hertha nicht. Aber
nicht mehr andere Sachen.
Ich wollte gerade sagen, man muss halt Prioritäten setzen. Ne? So. Und Whisky Hertha. Nun gut, egal. Das führt jetzt hier vielleicht auch in Regionen und Gegenden, die wir eigentlich nie wollten. Deshalb lass uns vielleicht direkt mal mit unserer Nachwuchskategorie hier starten. Und den Blick nochmal auf die anderen Mannschaften werfen, die so beim FCM so unterwegs sind. Da wäre zum einen die FCM U23 aus dem Kopf. Kennst du den Spielstand und das letzte Ergebnis?
Nein,
doppelt,
und
doppelt
nein.
Gemoppelt. Also ist ja eigentlich die gleiche Frage, ja. Also Spielstand und letztes Ergebnis sind ja gleich. Also die U23 gewann 3:1 in Rudolstadt und steht jetzt nach 5 Spielen bei 4 Siegen und einer Niederlage immer noch auf Tabellenplatz 1 in der Oberliga mit einem Spiel weniger und 2 Punkten Vorsprung. Genau, und Stefan Korsch und Elisio Wiedmann haben für den FCM die Tore erzielt und jetzt, halt, warte mal, fehlt da noch einer. Und Felix Vogler, genau, das 3:1 und den zwischenzeitlichen Anschluss stellte Maximilian Schlegel her mit einem Elfmeter. Ja, und ich gucke jetzt gerade nochmal, wenn ich es dann auf die Schnelle finde, das ist ja wieder meine Kernkompetenz hier auf dieser Fußball.de-Seite, irgendwie Aufstellungen zu finden und so. Wer da alles so gespielt hat, auf jeden Fall hat, also ein Spieler, weißt du sofort aus dem Kopf, Thomas, der gespielt hat?
Na, Fabisch wahrscheinlich, oder?
Na, der auch, den meine ich aber nicht.
Djokovic, weil er nur der Erste wieder nicht dabei sein durfte.
Genau. Da musste ich, greifen jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber als ich die Aufstellung und auch vor allem auch die Bank fürs Spiel gegen St. Pauli gesehen habe, habe ich mir so gedacht, ey, die hören uns nicht. Und garantiert war doch Djokovic dann wieder in U23 im Einsatz. Ich finde es schade, aber das hatten wir, glaube ich, letzte Woche ja schon so ein bisschen thematisiert. Genau.
Ja, kannst du nichts machen, ne?
Nee, kannst du tatsächlich irgendwie nichts machen. Oder er wird halt da eben wirklich mehr gebraucht, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob das wirklich nachhaltig sein kann, ja. Keine Ahnung. Naja, und unsere U19 und U17 waren ja bekanntermaßen auch im Einsatz. Das hatten wir ja letzte Woche schon kurz thematisiert, dass da jetzt also auch die Punktspiele losgehen. Und ich finde, beide Mannschaften haben sich achtbar geschlagen. Die U19 hat nämlich den Auftakt in Erfurt mit 2:1 gewonnen, was ganz cool ist. Siegtreffer fiel in der 81. Minute. Und es muss, also ich kann es jetzt nur von den Statistiken wiedergeben, aber es muss einigermaßen hoch hergegangen sein, weil es nämlich auf beiden Seiten jeweils einen Platzverweis gab mit Gelb-Rot. Und die FCM U17 musste leider nach Halle, das ist natürlich tragisch, weil eigentlich da ja niemand hin möchte, und spielte dort 1:1. Die haben lange geführt, ab der 14. Minute, und haben dann in der 70. Minute noch den Ausgleich kassiert. U17 wird ja 80 Minuten gespielt, also, aber ja, weiß ich nicht. Also ich kann jetzt quasi Merseburg Nord in der U17 überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie, also wie ist es bei dir? Hast du da irgendwie Einblicke oder ein Gefühl oder irgendwie, weiß ich nicht, im Kontakt? Also wie muss man das bewerten, dieses
Was?
Unentschieden? Na, das Unentschieden gegen Halle.
Ach, keine Ahnung.
Also das Einzige, was ich bei Halle weiß, ist, dass die tatsächlich eigentlich eine recht ordentliche Jugendarbeit machen. Hatten ja, glaube ich, auch lange Zeit kein NLZ. Ja, aber ansonsten weiß ich da auch nicht viel mehr. Aber okayer Start, oder? Also nicht verloren, beide Mannschaften. Eine sogar gewonnen. Passt eigentlich.
Ja.
Was will man sagen, ja? Also,
Ja, kennst du, ich habe da sehr, kennst du meine Meinung zum Thema, mir ist die Liga, in der sie spielen, ist mir persönlich gar nicht so wichtig. Mir ist da wichtiger, dass da vernünftig ausgebildet wird und dass da Strukturen vorhanden sind, die es ermöglichen, dass dann mal wirklich auch mal der ein oder andere dann den Sprung auch in die erste Männermannschaft schafft, weil dafür machst du da den ganzen Quark.
Meinst du so Leute wie Eldin Djokovic?
Zum Bleistift, ja, genau.
Okay.
Aber
Also.
nachhaltig, also nicht bloß mal hier kommen, Elden, darfst mal gucken und dann nächstes Spiel als Belohnung dafür, dass du mal gucken durftest, darfst du wieder Oberliga spielen, sondern halt nachhaltig, ja, aber gut.
Also ich merke gerade, jetzt wo, also ohne Spaß jetzt, ja, jetzt wo wir darüber sprechen, dass mich das gerade richtig anfängt zu nerven mit dieser Djokovic-Nummer. Der hat doch in Kiel bestimmt eine halbe Stunde bekommen, oder?
Naja, das reicht doch jetzt wieder für die nächsten 18 Spiele.
Naja, aber ich meine, du spielst eine halbe Stunde, und nach meinem Dafürhalten, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung, ja, aber nach meinem Dafürhalten war das ein guter Auftritt. Also, ne, so nach allem, woran ich mich jetzt noch so erinnere, auch aus unserem Gespräch letzte Woche. Ich weiß ich nicht, und dann verstehe es nicht. Ich verstehe dann einfach nicht, warum man da nicht sagt, okay, man versucht jetzt mal, ihn einfach ein bisschen länger sozusagen einzusetzen, vielleicht die eine oder andere Chance nochmal zu geben. So. Und also entweder. Ja, keine Ahnung, ich habe da keine Erklärung für. Also entweder hat er einfach scheiße trainiert die Woche, so, oder es gibt da irgendwie größere Pläne, von denen wir nichts wissen, aber das verstehe ich nicht. Also spielst eine halbe Stunde als vielversprechender Spieler und findest dich dann die Woche drauf dann wieder in der Oberliga wieder. So.
Ja,
Check ich
ich glaube,
nicht. Check ich nicht.
ist glaube ich fürs Selbstvertrauen von so einem Spieler auch sehr, sehr förderlich.
Naja, klar. Und es wäre, also weißt du, es ist ja was anderes, wenn du, keine Ahnung, aufgrund irgendwelcher Local Player Regelungen oder sowas halt mal im Kader standest und vielleicht sozusagen in der 93. Minute für 10 Sekunden eingewechselt wirst, und dann halt Oberliga spielst, weil dann irgendwie klar ist, okay, das ist jetzt erstmal dein Ort und da kannst du dich vielleicht entwickeln und dich irgendwie noch empfehlen, so. Oder ob du eben tatsächlich in der zweiten Bundesliga gegen, ja, eine sehr, sehr ordentliche Mannschaft wie Holstein Kiel einfach eine halbe Stunde einen ganz guten Job machst und dann wieder in die Oberliga gehst. Ja, also ja, ist schade, ist einfach wirklich schade. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es ja da einen Plan oder eine Idee oder besondere Begründung oder sonst irgendwas. Wann schließt eigentlich das Transferfenster? Schließt das heute oder morgen?
Am 31.08. um 18 Uhr.
Also morgen, weil doch vorhin irgendjemand, ich springe jetzt ein bisschen, wir sind jetzt schon wieder von dem Jugendthema so ein bisschen weg, weil vorhin irgendjemand im Discord ja irgendwie schrieb, dass auch der El-Fadli-Wechsel vom Tisch sei oder so, aber der kann ja technisch noch vollzogen werden morgen
Jo,
eigentlich, nicht wahr?
jo, jo.
Genau, gut. Hat jetzt mit Nachwuchs und U19 und U17 so eigentlich nichts zu tun, aber flog mir gerade zu. Das wird heute, ich muss das schon mal vorankündigen, ich habe nicht so furchtbar viel geschlafen letzte Nacht. Oder nicht so furchtbar gut geschlafen und dadurch wenig. Und dementsprechend wird das geistige Froschhüpfen, glaube ich, heute noch stärker passieren als in allen anderen Folgen
Aber
sonst.
da wir gerade dabei sind, können wir noch
Ja.
kurz über zwei Ex-FCMer sprechen.
Ja.
Mergen Birica wechselt nach Hoffenheim von
Nach
Augsburg.
Hoffenheim. Okay, okay. Da habe ich nämlich Dortmund gelesen irgendwann vor kurzem.
Und Florian Krüger
Ja.
ist in Braunschweig gelandet.
Richtig, auf Leihbasis, ne, von Groningen oder so,
Ja,
wurde er,
mit
glaube ich, unter Vertrag.
Kaufoption. Ja.
Ja.
Ist glaube ich für das System Jens Hertel ist es wahrscheinlich genau der Stürmer, den er braucht. Von daher denke ich, dass Florian Krüger, wenn er sich nicht verletzt, in Braunschweig auch gute Spielanteile bekommen wird.
Ja, schön. Freut mich für den Jungen. Hat er auch sozusagen deutlich in Magdeburger Vergangenheit, hast du ja gerade schon gesagt. Und ein Stückchen näher an der Heimat ist cool. Ich habe dann auch gelesen, als die Verpflichtung bekannt gegeben worden ist, dass man sich Florian Krüger auch gut in Magdeburg hätte vorstellen können. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so irgendwie, weil es Ja, weiß, oder wie siehst du
Ich
das? Ich
glaube, es ist eher ein Fan-Thema, oder? Also,
also
ich
ist das
glaube,
sozusagen,
das ist
weil
so.
er von hier ist und so und,
Ja,
oder wie?
genau,
Ja.
ja.
Okay. Also jetzt nicht aus einer sportlichen Perspektive, sondern einfach aus einer Feel-Good, der verlorene
Naja,
Sohn, der kein
sagen wir mal so, aus sportlicher Sicht sicherlich auch. Also, er hatte vor seinem Wechsel nach Groningen, war er jetzt nicht so schlecht. Also, er hatte dann, glaube ich, in Aue gut gespielt und dann ist er nach Bielefeld, glaube ich, gewechselt.
Genau, das war, glaube ich, nicht so super erfolgreich da.
Da war es ja gut, das war Bundesliga dann, ja. Ja, gut, wir mal gucken. Es ist jetzt in der zweiten Liga. Ich denke mal, Braunschweig, wie gesagt, das könnte auch, das so, denke ich, passen, weil er so vom Typ her, vom Spielertyp eigentlich so genau der Typ Mittelstürmer ist, den Sattler so ein bisschen bevorzugt. Von daher denke ich schon, dass er da wieder gut auf die Beine kommen kann.
Ja, das ist natürlich, ja, ist natürlich auch, naja, eine herausfordernde Situation da, glaube ich, in Braunschweig. Also, da wird's, hat man ja auch hier schon ein paar Mal gesagt, da wird es vermutlich die ganze Saison gegen den Abstieg gehen, muss man dann eben irgendwie auch wollen, aber ja, schauen wir mal, wie er sich da schlägt und ja, also solange er gegen uns nicht trifft, kann man ihm da
Gut,
erstmal alles
kann er
Gute
jetzt erstmal
wünschen.
ein paar Spiele, kann er das mal lange nicht passieren. Das Braunschweig-Spiel
Richtig,
haben wir ja
genau.
schon weg.
Richtig, genau. Genau, und ja, ich glaube, Braunschweig hatte da auch schon noch einen Bedarf, ne, im Sturm.
Ja.
Ja. Was uns ja eigentlich relativ elegant zu St. Pauli bringt. So.
Genau. Ich
Oder?
suche gerade noch die Brücke von Braunschweig nach St. Pauli, aber.
Na, offen, das kann ich dir sagen. Also die Brücke oder die Connection war jetzt halt der Offensivbedarf, nachdem ja St. Pauli nun auch gegen uns das dritte Mal kein Tor geschossen hat. So.
Aber auch keins kassiert hat.
Aber auch keins kassiert hat, ganz genau, aber eben auch keins geschossen hat. Wobei, und da sind wir jetzt schon mittendrin bei St. Pauli, man ja nicht sagen kann, sie hätten es gegen uns nicht ausreichend oft versucht. So.
Ja, aber sehr, sehr, sehr schwach im Abschluss.
Ja,
Sagen
genau.
wir es mal so. Also gleich detailliert nochmal drauf.
Ja, ist ein bisschen die Frage, wie wir anfangen wollen. Also, ob wir den sportlichen Teil zuerst machen wollen oder den ganzen
Nee,
atmosphärischen Drumherum.
lass uns das drumherum machen. Ich kann da eh nicht viel zu sagen. Ich hatte bloß mit einem Kumpel gesprochen, der vor Ort war. Der hatte so ein bisschen erzählt, was da in Uelzen abging. Ja, genau.
Genau, an der Stelle können wir auch gleich nochmal, hatte ich ja vorhin schon angekündigt, auch nochmal empfehlen. Hört euch sehr, sehr gern das nach dem Spielformat vom Millerntun zum Spiel FC St. Pauli, erster FC Magdeburg an. Da ist der Jan zu Gast, der heute ja auch die Folge hier sponsert. Da geht es eben um diese ganzen Sachen rundherum nochmal, auch um diese Uelzen-Thematik. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann war es doch so, dass es da einen Polizeieinsatz gab, der noch was mit dem Kiel-Spiel zu tun hatte, ne?
Genau,
Oder?
ja, genau.
Richtig, so. Und der dann, naja, wie das denn eben immer so läuft, bei Polizeieinsätzen im Fußballkontext, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass sozusagen die Zugfahrerinnen und Zugfahrer da jetzt irgendwie sitzen würden und sich dann freuen, dass die Polizei kommt und man mit denen mal wieder einen Schnack halten kann oder so, ne? Also, das ist dann schon eher nochmal ein anderes Kaliber. Genau, also, das ist passiert. Das gehört, das ist ein bisschen die Geschichte des Spiels an der, Sch also, oder das ist eine Geschichte, die da zum Spiel gehört an der Stelle. Dann gab es Nazi-Schweinerufe aus der St. Pauli-Kurve, zu denen sich Jan auch äußert in dem nach dem Spiel-Format. Ich habe ihm das auch schon mal geschrieben. Ich sage es ja auch gerne nochmal. Ich fand das sehr, 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 sehr stark, wie er sich da eben positioniert und da auch ganz ruhig und sachlich drüber spricht. Und jetzt kommen wir mal zu uns. Muss sagen, mich hat das auch genervt. So. Also beziehungsweise, also sozusagen mein Take zu der Sache und dann so die Frage, wie du es erlebt hast und was das mit dir macht. Aber mich hat das wirklich genervt, weil ich so dachte, ich lasse mich, also ich bin auch Clubfan und ich glaube, ich bin relativ deutlich, also deutlich weit entfernt von dem Nazischwein. Ich möchte mich so nicht bezeichnen lassen und fühlte mich da aber mit gemeint. So, weil ich ja keinerlei Kontext hatte, ne? Sondern der Kontext, den ich hatte, war, ich sitze vorm Fernseher, schaue also dieses Spiel und dann, also sozusagen mein Verein gegen den gastgebenden Verein eben und dann fangen Fans des gastgebenden Vereins eben an, das entsprechend zu skandieren. Da fühlte ich mich eben erstmal mit gemeint, wie gesagt, und war dann sauer, weil ich mir so dachte, nee, finde ich jetzt kacke, wieder pauschalisieren, tralala, bla, blub. So ging es mir damit. Wie war es denn für dich? Brauchst du jetzt einen neuen Fernseher, weil du völlig
Nein,
eskaliert
nein,
bist, wie immer
nein,
beim
nein,
Fußballgucken.
nein, 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 nein. Also, das ist ja wie überall. Also, du kannst ja, wie fange ich da jetzt an? Also, du kannst ja im Prinzip nicht alle über einen Kamm ziehen. Und ich finde auch, dass der, ich weiß jetzt nicht, sag mir mal kurz, wie heißt der dann mit dem Jan
Michael?
zusammen, der Michael, der das gemacht hat dort. Ich finde, er hat da auch, er hat das aus St. Pauli sich, finde ich, auch sehr, sehr gut bewertet in meinen
Ja,
Augen.
fand ich auch, ja, absolut.
Das hat mir sehr gut gefallen. Und das ist wieder so, wo ich mir dann denke, siehst du, es gibt halt auch auf St. Pauli-Seite Leute, die dann eben sehr differenziert an so eine Sache rangehen und dann nicht einfach
Klar,
nur stumpf
klar.
irgendeinen Scheiß labern. Von daher, das hat mir sehr gefallen und dabei möchte ich es eigentlich auch belassen. Also, mich juckt das nicht mehr, weil ich weiß, wo es herkommt, weil ich weiß, wer da mal wieder meint, unbedingt den Zeigefinger erheben zu müssen. Das berührt mich wirklich nicht mehr, weil ich habe in der Beziehung habe ich leider Gottes mit St. Pauli so ein bisschen abgeschlossen. Das ist mir inzwischen egal. Der Verein macht in meinen Augen viele Sachen, gerade im sozialen Bereich, vieles richtig, sehr, sehr viel richtig und sehr, sehr viel auch gut. Und auch die Fans, gerade Millerton mit der Kervider Brauerei und dieses Ganze brauchen wir gar nicht. Das weiß jeder, der sich so ein bisschen mit dem Verein beschäftigt, weiß das. Und was da kommt von USP, ganz ehrlich, die gehen mir am Arsch vorbei. Und
Ja.
so habe ich das in dem Moment auch für mich betrachtet. Ach, gucke, jetzt fangen sie wieder an mit Nazischweine. Ach Gottchen, haben sie keine besseren Gesänge. So ging es mir in dem Moment dann tatsächlich. Also, das ist mir
Ja.
inzwischen wirklich scheißegal. Also.
Ja, ist wahrscheinlich wirklich, wirklich eine gute Einstellung. Ich glaube, mich triggert das ein bisschen noch mit, weil ich dieses Phänomen, also der Zuschreibung einer bestimmten politischen Orientierung qua Existenz oder also in dem Fall Magdeburg qua Geburt und Clubfanseiung und jetzt in meinem Fall auch durch meinen Wohnort eben irgendwie kenne. Also ich hatte das jetzt auch schon häufiger mal in Kontexten, wo ich mit Leuten gesprochen habe aus den alten Bundesländern, die ich in bestimmte Kontexte kenne und ich denen dann erzählt habe, Brandenburg und so, dass dann erstmal so die Frage war, okay, wie kann das sein? Also wie lebst du da unter den ganzen Nazis und so und Kram? Und das ärgert mich dann auch immer, weil ich meine, ich weiß nur so, weil ich, also ja, natürlich gibt es auch im Bundesland Brandenburg und vielleicht auch gerade hier, Stichwort AfD und Kram, große, große, große Probleme in diese Richtung. Das ist definitiv so, das ist de facto so. Braucht man nicht drum herum zu sprechen. Ich glaube, aktuelle Meinungsforschungsgedönsumfragen haben die, glaube ich, bei 30% oder sowas. Das ist wirklich gruselig. Gleichzeitig gibt es hier aber auch sehr, sehr viele sehr engagierte, sehr, sehr coole, sehr, sehr kluge Leute. Viele Menschen auch hier in meiner Nachbarschaft, in meinem Umfeld, die einfach super stabil sind und total okay. Und weißt du, und dann hast du oft wieder so eine Pauschalverurteilung irgendwie. Und das nervt, ich finde das wirklich anstrengend und nervig. Und ich glaube, deswegen bin ich da jetzt auch wieder so angesprungen drauf und dachte mir so, ach, kommt, Leute. Und aber, naja, aber im Kern geht es mir da eigentlich wie dir, ist ja fast schon so ein bisschen Folklore, ne? So, also
Ja, eben, genau.
so
Also,
Fußballfolklore an der Stelle.
ja, das ist halt genauso wie die wahrscheinlich, wie St. Pauli wahrscheinlich auch dann, also wie die Leute im Stadion bei St. Pauli dann auf dieses Scheiß St. Pauli reagieren,
Klar,
so reagiere ich
ja.
inzwischen auf das Nazischweine, wenn das von USP kommt. Also, es geht mir wirklich am Arsch vorbei.
Ja, genau. Okay, dann belassen wir es an der Stelle einfach auch dabei vielleicht. Und eine andere Sache, die noch passiert ist, die auch aus Clubfan-Perspektive wieder maximal ärgerlich war, aber aus anderen Gründen, als man vermuten konnte, war diese Nummer mit, also die es da in der Mopo zu lesen gab, von irgendwie Vandalismus im Sanitärbereich. Und so, also gab es ja gleich wieder einen Text und gleich wieder so, ja, hier, die haben da irgendwie alles zerstört und so Geschichten. Und was die Geschichte, die aber nicht erzählt wird, in dem Text zumindest nicht, glaube ich, ich hab ihn nicht geklickt, aber ich habe mich mit einigen Leuten da auch drüber unterhalten, ist eben die, dass sozusagen die Polizei der Meinung ist, in die sanitären Anlagen zu kommen, da irgendwie die Kamera auf Leute zu halten, weiß ich nicht, die da eben sind und so. Hochgradig privater Bereich und aus meiner Sicht maximalst übergriffig, wurde ja auch entsprechend, auch im nach dem Spielformat wurde das ja auch entsprechend bewertet.
Gab's auch ein Top-Statement von der Fanhilfe St. Pauli dazu.
Absolut, absolut.
Ja.
So, richtiges Statement auch. Die hatten ja auch die Choreo, rote Karte gegen Polizeigewalt, auch
Genau,
stark,
ja.
auch richtig so. Ja, und also alles, ich weiß nicht, ob du da nochmal was anderes gehört hast, ja, aber und auch da müssen wir wieder einschränken, wieder verlassen wir uns jetzt auf Aussagen von Quellen, denen wir vertrauen, aber ich habe von der Fanhilfe Magdeburg gelesen, dass also das, was da dargestellt worden ist, in der Mopo nicht stattgefunden hat. Ich habe das im Müllerton gehört vom Jan, der auch nochmal sagte, nach dem Spiel war er dann auch nochmal auf Toilette, da waren keine Sachbeschädigungen, jedenfalls keine, also jedenfalls nicht hier Rostock-Dimension, sondern eben Aufkleber und ich glaube auch ein bisschen Graffiti. Und so, ich weiß nicht, ob du nochmal was anderes gehört hast, aber ich
Nee,
glaube, das
genau
war
das
eine,
Gleiche.
ich
Genau das
glaube, das war
Gleiche.
eine Ente. Die ging ja auch gleich ab, ne? Also natürlich ist man dann, also es funktioniert ja immer, weil du diese Lesefolie hast, eben Fußballfans und so und aus dem Osten eh. Und dann ist es, glaube ich, für die Mopo einfach auch einfach, da irgendwie aus Textbausteinen irgendwas zusammenzustricken. Genau. Aber dieser andere Teil der Geschichte wird eben nicht erzählt, ne? Mit dieser Klo-Filme-Reihe, die ich eigentlich, naja, viel, viel problematischer finde an der Stelle und mich frage, warum muss das passieren und hat die Polizei dann nicht andere Möglichkeiten, falls, als wenn sie dann schon da der Meinung sind, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie wegen Lackgeruch oder sowas da halt steil zu gehen, kann man das nicht irgendwie anders regeln, ja. Weiß nicht. Dein Take dazu noch ergänzend?
Alles gesagt.
Ausführend. Ja, ärgerlich. Ärgerlich einfach. Aber okay, Polizei und Hamburg, das ist ja eh, ist jetzt auch kein St. Pauli-spezifisches Phänomen. Ich glaube, das ist eh so eine Sache. Gerade im Fußballkontext. Nun gut. Ja, das waren so die Sachen drumherum. Und das hat eigentlich, ja, nach allem, was ich so mitbekommen habe, eigentlich mehr Wellen geschlagen als das Spiel, zu dem ich jetzt gern kommen würde. Weil ich es da ganz interessant finde, dass es für mich wahrnehmbar sehr unterschiedliche Reaktionen auf das Spiel gegeben hat. Also, ich habe gelesen, toller Punkt, irgendwie, man braucht jetzt nicht alles schlecht reden, das haben wir irgendwie, uns irgendwie gut erarbeitet und so und Kram und dann weiß ich nicht, gucke ich auf die Torschussstatistik, habe so meine Eindrücke vom Spiel, ich habe diesmal tatsächlich auch ein paar Sachen mitgeschrieben und denke mir so, also der einzige Grund, dass wir da einen Punkt mitnehmen, ist, dass St. Pauli einfach das Tor nicht trifft. So. Oder? Oder habe
Ja.
ich da jetzt einen völlig falschen Eindruck? Aber ich fand das
Nee,
jetzt nicht, ich
war
fand, das
auch
war kein
meiner.
gutes Spiel, so
Nee, war es auch
irgendwie.
nicht. Sagt der Christian Tietz auf der PK auch selber.
Okay, was hat er denn erzählt? Ich habe das nicht
Also,
gesehen.
naja, sagte er auch erst, also war halt auch nicht kaum Zugriff gehabt und offensiv kaum stattgefunden. Und erst so mit der Umstellung in der zweiten Halbzeit, als dann Gnacker kam und man da so ein bisschen die Achterräume ein bisschen anders besetzen konnte und bespielen konnte. Da wurde es dann besser und da hat er ja auch recht. Das war ja auch so, es wurde dann auch besser. Dann hatten wir uns auch die eine oder andere Chance dann erspielt, beziehungsweise auch erarbeitet. Aber wie gesagt, also das war schon ein Punkt der glücklicheren Sorte, das sehe ich auch so. Also da kannst du, also ich saß nach dem Spiel nicht da und dachte mir so, oh, geiler Punkt. Ich dachte mir so, oh Gott sei Dank, ein Punkt. Also, weil das war ja offensiv, fanden wir ja gar nicht statt. Also wirklich gar nicht.
Richtig, genau.
Das hat St. Pauli wirklich überragend verteidigt. Und dann haben die eben vorne das Problem gehabt, dass sie kein Tor schießen. Ja, also, wenn Dominik Reimann kann man jetzt sagen, ja, 12 Bälle erhalten, aber die waren alle zentral. Also da war ja kein Ball dabei,
Ja, genau,
den er
danke.
irgendwie sonderlich stark aus dem Tor rausholen musste, sondern er musste einfach nur da stehen, wo er stand. Weil die Bälle ja wirklich. Das sagt ja auch, sagt man, sagen sie im Minderton auch selber, also nach dem Spiel, dass das, oder auch im Taktikbericht nach dem Spiel, den sie dort geschrieben haben, den hatte ich mir mal durchgelesen. Ist übrigens ganz spannend, da wollte ich auch noch mal ganz auf ein, zwei Sachen eingehen, was da drin steht, weil da schreiben sie selber auch, ja, wir hatten zwar viele Abschlüsse, aber wirklich zwingend waren die halt nicht. Ja, die waren alle zentral aufs Tor und ja. Die darf dann ein zweiter Torwart auch dann parieren. Also ganz, ganz spannend zum Beispiel, also ganz spannend zum Beispiel, sehr interessante Zahlen. Ich kann dir ja den Link mal schicken, dann kannst du den dann mal mit verlinken
Sehr gerne,
dann. Ganz interessant, so Zahlen, gerade erfolgreiche Pässe und dann auch im erfolgreiche Pässe in der gegnerischen Hälfte. Wenn man mal sieht, dass wir gespielt haben, keine Ahnung, wieder über 500 Pässe.
ja.
Davon erfolgreiche Pässe in der gegnerischen Hälfte 127 und von St. Pauli war die Hälfte der Pässe 160 in der gegnerischen Hälfte erfolgreich.
Okay, krass.
Also, da siehst du Ballkontakte im gegnerischen Strafraum auch 31 zu 9 für St. Pauli. Also es zeigt halt, sie haben sich sehr, sehr stark in den 16er reingespielt, aber dann eben die Abschlüsse waren halt einfach aus St. Pauli sich katastrophal gut für uns.
Ja, richtig. Ja.
Weil dadurch nimmst du halt diesen Punkt mit und auch die Anzahl der Sprints, wenn man das sieht, 235 Sprints auf St. Pauli-Seite, 181 Sprints auf FCM-Seite. Also da siehst du ja schon, dass St. Pauli da auch mit einer sehr hohen Intensität auch an die Sache rangegangen ist, sind 6 Kilometer mehr gelaufen. Das ist schon, ja, also wir hatten schon gut Glück, sage ich mal, dass St. Pauli da aus den Chancen und aus den Möglichkeiten, die sie hatten, zu wenig für ihre Verhältnisse gemacht hat. Unser
Hm.
Glück, wir haben einen Punkt mitgenommen, wir stehen jetzt bei 8 Punkten aus 4 Spielen. Das ist ein sehr, sehr guter Saisonstart. Können wir sehr, sehr zufrieden mit sein, mit der Punktausbeute. Aber man sieht schon, also ich finde auch das Spiel gegen Kiel, das hatten wir letzte Woche schon besprochen, jetzt auch das Spiel gegen St. Pauli. Ja, ich sag mal, die 4 Punkte holst du meiner Meinung nach nicht aufgrund deiner eigenen Stärke, sondern eher aufgrund der gegnerischen Schwäche. Und das müssen wir wieder umdrehen. Wir müssen wieder dahin kommen, in meinen Augen, dass wir sagen nach dem Spiel, ja, das haben wir gewonnen, weil wir eben auch die bessere Mannschaft waren. Und nicht, weil uns wie Kiel da 3 Tore auflegt und jetzt wie St. Pauli das 0-0, weil St. Pauli eben einfach vorne vorm Tor zu blind ist einfach.
Ja, richtig, richtig. Trotzdem glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. So, ist auch,
Gar
also
keine Frage.
guter Punkt. Ich glaube auch, also ich glaube, wir haben gegen eine Mannschaft gespielt mit dem FC St. Pauli, die, also zumindest von allen Spielen, die ich jetzt bisher, also von allen Punktspielen, ich habe ja alle gesehen, wirklich die stabilste, souveränste Defensive irgendwie hatte. So. Also das fand ich schon auch wirklich beeindruckend, mit welcher Konsequenz und auch welcher völligen eigentlich Tiefenentspanntheit, die da hinten eigentlich alles weggeräumt haben. So. Und insofern ist es schon gut. Ich glaube, da werden auch noch ganz andere Mannschaften sich definitiv die Zähne ausbeißen. Also so, alles okay, alles gut, auch glaube ich fürs Gefühl gut, da nicht zu verlieren und so weiter. Ja, und das so muss man es, glaube ich, bewerten. Und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, und so ist es ja auch. Also klar, ist St. Pauli unfassbar oft vor Dominik Reimann aufgetaucht, aber ja, also die Qualität der Abschlüsse ließ da schon sehr, 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 sehr zu wünschen übrig. Ich hatte mir auch den Neues vom Krügelplatz angehört mit Guido und Daniel.
Hätte ich noch nicht gehört.
Wo, ja, also ganz, also kann man gut hören, ist ja neuerdings, schöne Grüße an den MDR, auch so ein recht kompaktes Format, also das passt auch in so eine Busfahrt, weil die ja bloß noch so 20 Minuten aufnehmen oder so. Nein, kleine Stichelei, alles gut. Und da feiert Guido schon, oder feiern sie beide eigentlich Dominik Reimann so als Mann des Spiels und so weiter, ordnen das schon aber auch,
Echt?
ja, so ein bisschen, und ordnen das aber auch
Okay.
ein, so in die Richtung, naja, gut, okay, er war ja auch der Spieler des FCM, der eigentlich am allerstärksten im Mittelpunkt stand. Ich sehe das aber wie du auch, also, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, St. Pauli hat den halt einfach gut angeschossen, gut warm geschossen. Mir ist schon auch klar, dass ein Fußballtorwart auf dem Niveau eben auch die Aufgabe hat, richtig zu stehen, also da zu stehen, wo stehen muss. Also ist alles okay und hat das gut gemacht und hat uns da auch den Punkt festgehalten, alles schick. Aber ich glaube, du hast es vorhin auch schon gesagt, ne? Das war eine Leistung, die man erwarten darf von einem Zweitligakeeper. Und was ich auf dem Zettel habe, waren zwei recht abenteuerliche Spieleröffnungen von Dominik Reimann. Also da gab es zwei Szenen, in der 41. und dann so die zweite, wo er einen sehr schwierigen, ja nicht schwierig, sondern einfach einen problematischen ersten Pass spielt und dann den Ball auch gleich direkt wieder zurückbekommt. Also das gehört, glaube ich, auch zu dem Blick auf Dominik Reimann auch so ein bisschen mit dazu. Also ja, hat den Kasten schon sauber gehalten, aber auch da war
Also
jetzt nicht
auch wenn
alles.
das jetzt vielleicht nicht zu dem Spiel gepasst hat, weil da hatten wir ja nicht so oft den Ball. Also schon oft öfter den Ball, aber
54%, glaube ich, oder?
naja, pass auf, hat nämlich jemand in einer anderen Gruppe hier, hat ein sehr interessantes, eine sehr interessante Grafik mal reingestellt. Und zwar sieht man darauf die 15 längsten Ballbesitzpassagen
Okay.
aus den ersten 4 Spieltagen. Und fällt eine Sache, also da stelle ich jetzt einfach mal eine Frage dazu, und zwar bei fünf, also es sind 15 Ballbesitzpassagen, das sind die 15 längsten, das geht los bei 14 Pässen gegen Braunschweig ab Minute 17:49 und hört auf bei 30 Pässen auch gegen Braunschweig ab Minute 27:07 in dem Spiel.
Ja.
In diesen 15 Ballbesitzpassagen, wo wir also mindestens 14 beziehungsweise mindestens 14, maximal 30 Mal dann den Ball uns hin und her gespielt haben und zurück und vor und wieder hin und wieder her. Was denkst du, wie viele Tore sind daraus entstanden, beziehungsweise wie viele Torabschlüsse?
Ich muss jetzt noch mal zurückfragen, damit ich es richtig verstehe. Also, weil du jetzt gerade sprachst von irgendwie 15 und 30, also die Zahlen habe ich jetzt noch nicht genau
Das sind
verstanden.
die Ballbesitzpassagen. Also also die geringste ist 14 Mal den Ball zugespielt, ohne den Ball zu verlieren.
Verstehe, okay.
Und die höchste 30 Mal. Also es waren halt 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 20, 20, 22, 22, 25, 27 und das höchste waren dann 30. Das sind halt einfach die 15 höchsten Ballbesitzpassagen. So, und die Frage jetzt nochmal, was denkst du, wie viele Torabschlüsse sind daraus entstanden und wie viele Tore?
Na, ich könnte es mir jetzt einfach machen, weil du vorhin auch irgendwie die Zeiten gesagt hattest, aber das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Dann könnte man ja gucken, also die Spielminuten. Aber wenn du mich schon so fragst, würde ich mal denken, maximal ein Tor und irgendwie drei Abschlüsse, so vielleicht, in die
Ein
Richtung.
Tor, kein Tor und ein Abschluss.
Ach du Schande.
Also
Okay, okay.
das finde ich da, das finde ich dahingehend halt wirklich sehr interessant, weil es eben aufzeigt, dass wir uns zwar schön auch oft und den Ball hin und her spielen können, aber es entsteht, wir generieren aus diesen hohen Ballbesitzpassagen keine Gefahr.
Passiert nichts, ja.
Mich würde mal interessieren, schade, dass das jetzt da nicht ausgearbeitet wurde von denen, die das da gemacht haben. Mich würde mal interessieren, wie viele Ballkontakte gab es denn vor unseren Toren, die wir erzielt haben? Und ich glaube, da kommen wir bei jedem Tor wahrscheinlich locker unter 10 weg. Und das bestätigt eben so ein bisschen auch das, was ich auch letzte Saison schon gesagt habe. Wir haben ein sehr gutes Umschaltspiel und das müssen wir pflegen. Dieser ganze Ballbesitz, Zeug ist halt einfach, wenn man das so sieht und wenn man dann auch die Pässe, ich schicke dir das nachher auch mal zu, kannst ja mal gucken, ob du das irgendwie das Bild irgendwie verlinken kannst, dann du siehst halt schon, da ist viel quer und viel zurück. Ja, also da sind kaum Raumgewinne, also du siehst eben, da werden kaum Raumgewinne erzielt. Der Großteil ist um die Mittellinie, um den Mittelkreis drumherum, immer von links nach rechts, von rechts nach links, dann wieder zurück. Und du erzielst halt wirklich keinerlei Raumgewinn damit. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und dann
Jetzt.
eben zu sehen, okay, da entsteht ein Abschluss draus, wo aber auch kein Tor raus entsteht, das ist dann schon spannend. Und deswegen, das sieht, denke ich mal, hat man auch gegen Kiel gesehen. Die Tore, die wir da machen, sind ja alle nicht aus Ballpassagen heraus entstanden, sondern aus Umschaltsituationen. Und genauso war es ja auch bei St. Pauli. Diese eine Riesenchance, die wir dann hatten,
Ja, oh, Doppelchance eigentlich.
die entstand ja auch nicht, weil wir uns wieder schön mit 87 quer rück und 2 Meter Pässen da nach vorne gespielt haben, sondern weil wir das Spiel schnell machen. Und da frage ich mich dann schon, wie es geht. Also Castrejón, das mache ich da keinen großen Vorwurf, aber wie Lukas Schüler es dann schafft, den Ball so völlig freistehend am Tor vorbeizuschießen, fand ich schon stark, also stark im Sinne von Scheiße, warum ist das Ding in Kiel, den Schlenzer da mit einer Selbstverständlichkeit, Schlenzer den ins lange Eck und dieses Ding, der leichter ist, zumindest auf dem Papier, den Ball kriegt er nicht mal aufs Tor. Also
Naja,
schade einfach. Also,
absolut, absolut.
weil ich meine, hätte das Spiel natürlich komplett auf den Kopf gestellt und ich glaube, da sind wir uns beide einig. Ich glaube schon, dass das auch unverdient gewesen wäre, dann gegen St.
Absolut.
Pauli. Aber letzten Endes ist das ja, kannst du Strich machen, Fußball ist ein Ergebnissport. Wenn du da das Tor machst und dann halt die 3 Punkte mitnimmst, brauchst du dich halt auch nicht für entschuldigen.
Nee,
Ja?
richtig, genau.
Von daher ist es eben schade, dass man dann eben doch sieht, okay, ja, fehlt vorne dann vielleicht doch noch so ein. Dieser letzte Schritt vor einem Sturm einfach dann eben aus solchen Situationen da eben auch die ja, wie sag ich jetzt hier? Ja, da eben auch einfach dann den Sack drauf zu machen, den Deckel drauf zu machen, ja, in
Ja.
so einer Situation, da
Ja.
das Tor zu machen.
Ja.
Schade.
Genau. Ja, so zwei Sachen dazu. Also das Thema, dieses Hin- und Hergeschiebe und so. Also erstens zahlt das auf die Frage nachher, auf die Podcast-Patenfrage im sonstige Segment ein. Also merkt ihr mal das Argument schon mal, glaube ich. Und dann ist es natürlich, da gönne ich mir jetzt eine Phrase, ist es natürlich auch erstmal so, solange du den Ball hast, kann natürlich der Gegner kein Tor machen. So, ja, ist erstmal schon mal okay. Ja, ist ja erstmal so, ist ja Fakt. Und also alles, was du sagst, ne, weil, also ich hatte jetzt noch so mal so ein paar Tore so von meinem geistigen Auge und das waren eigentlich immer wirklich schnelle, zielstrebige, direkte Angriffe, die dann passiert sind. So
Genau.
ein paar Pässe, zack, zack, und dann hat so quasi Lücke, hat den Abschluss. Kann natürlich auch eine Spielidee sein, zu sagen, okay, wir gucken, wir suchen die Lücke, wir spielen geduldig und wenn wir eine Möglichkeit sehen, dann geht's halt nach vorne, ne? Also so kann man die Geschichte ja vielleicht auch erzählen.
Ja, aber was eben auch hier noch auffällt, das siehst du ja anhand, das siehst du ja dann anhand der Ballkontakte im gegnerischen 16er. 9 Ballkontakte im gegnerischen 16er. Das ist nicht viel.
Okay.
auf 90 Minuten.
Wie viel hatte St. Pauli?
Um nicht zu sagen, 31.
Ja, okay.
So, und das
Okay.
ist, und da wird es ja gefährlich. Es ist ja immer schön, wenn wir wie beim Handball den Ball immer schön um den 16er rumspielen. Das ist immer, das sieht immer alles total schick aus und ist auch eine vermeintliche Dominanz. Da kann man ja, wir dominieren den Gegner, weil wir den Ball 70 Mal hin und her spielen. Ja, ich würde ihn halt lieber bei den 70 Mal auch 5 Mal in den Strafraum fliegen sehen.
Richtig, ja,
Ja,
genau.
also und da dann eben Ballkontakte generieren, von mir aus auch mal über einen zweiten Ball, dann über eine gute Strafraumbesetzung dann auf den zweiten Ball und einen direkten Torschuss gehen oder was auch immer. Aber man sieht ja schon, ich finde, das zeigt diese Grafik sehr, sehr schön. Gerade so diese Ballbesitzpassagen, diese langen, die bringen halt letzten Endes das, was im Fußball zählt, Tore bzw. Abschlüsse, bringen diese Dinger nicht zustande. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, muss man sich schon die Frage stellen, inwieweit das wirklich noch Spielidee ist oder inwieweit das nicht inzwischen schon ein bisschen auch ein Selbstzweck ist. Einfach nur, ach, guck mal, wir haben schöne Ballbesitzzahlen, wir spielen 728 Pässe pro Spiel. Ja.
Ja, klar, und dann kannst du eben immer die Frage stellen, welche Pässe und wozu führt das, ne? Genau, stimmt schon. Meine zweite Sache würde ich gerne noch platzieren. Ich habe ja gerade zwei angekündigt und das betrifft nochmal diese Chance von Schuler. Ja, also. Ja, genau, was du sagst, Castaños macht eigentlich in der Situation erstmal das Beste draus. Und das Ding mit der Schülerchance ist ja noch, der kommt ja mit vollem Tempo. Ja, und wenn du dir sozusagen diese Wiederholung nochmal anguckst, ja, dann, also ich glaube, was auch durchaus hätte passieren können, ist einfach durchzulaufen. So, weil der Gegenspieler, der dazwischen rutscht, wenn der Schüler da mit Tempo kommt und die sich treffen. Ja, dann wäre ich mir relativ sicher, dass es eigentlich, also dass die Chance, dass du dann Elfmeter kriegst, relativ hoch ist, weil der Gegenspieler, der hat ja keinen, der steht ja fast. So, weißt du, so.
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wenn Lukas Schuler das Tempo mitnimmt und den Ball mitnimmt, dann kommt der Abwehrspieler gar nicht mehr in die Situation, überhaupt zu treffen. Dann hast du eine
Na, das weiß ich
Einzige-Eins-Situation
nicht.
gegen, dann hast du eine Einzige-Eins-Situation gegen den Torwart.
Also ja, wenn es
Also.
vom Timing her hinkommt, definitiv, ja. Hatte ich mich auch überlegt, hat es mir auch gerade nochmal angeguckt, ob Schuler da nicht auch quasi den Ball näher mitnimmt und da vielleicht nochmal jemand ausspielen kann oder so. Ich bin aber nicht sicher, ob das gepasst hätte, weil ich schon, also ich glaube, also der hat zwei Möglichkeiten. Entweder er zieht eben durch mit dem Ball am Fuß und versucht irgendwie, naja, ich sag das jetzt mal so blöd, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich meine, alle, versucht sich treffen zu lassen und oder den Ball aufs Tor zu bringen, so, oder er schließt halt direkt ab. Nur wenn er direkt abschließt, muss der Ball aufs Tor. So, und also ich meine, er konnte das dann selber auch kaum fassen und man muss ja schon auch sagen, mit dem Lauf, den er jetzt gerade hatte oder hat, ja, weiß ich nicht, hast du vielleicht noch das Selbstvertrauen, da direkt drauf zu kirschen? Ja, ich meine, wenn er das Ding macht, wenn er den voll trifft und den irgendwo in die Ecke schweißt, ist das Tor des Monats, alles cool. Aber das muss ein Tor
Macht er in
sein.
der Szene aber nicht.
Das muss ein Tor sein.
Also
Ja, es muss ein Tor sein. Also
von
sorry.
daher ist es halt müßig. Also nee, Tor sein sage ich, nee, aber ich sag immer in solchen Situationen wenigstens den Ball aufs Tor bringen.
Ja, hast recht. Ja, ist richtig.
Ob er dann reingeht, Pfosten und Torwart hält, ist eine andere Geschichte. Aber wenigstens den Ball aufs Tor bringen und nicht 3 Meter vorbeischießen.
Genau.
Aber dann möchte ich noch eins, ich glaube dann zum Spiel ist eigentlich alles
Ja,
gesagt.
können wir einen Haken dran machen, glaube ich auch, ja.
Welcher Spieler hat eigentlich Barış Artık seinen Lolli weggenommen? In der Szene,
Lolli ist
wo
jetzt sofort der Sendungstitel. Warte kurz, Lolli. So, ist das großartig.
in der Szene, wo er da wieder wie so ein kaputter den armen Rasen da schlägt, der gar nichts dafür kann.
Na, da musst du mich jetzt nochmal mitnehmen.
Naja, es gab eine Szene, ich glaube, es war in der zweiten Halbzeit, gab es eine Szene, Zweikampf. Abwehrspieler, 6 Köpfe größer, Barış prallt halt ab wie Frosch am Eichbaum, fällt um und bleibt liegen und Spiel läuft weiter und er sitzt dann da und trommelt mit den Händen wie ein kleines Kind im Supermarkt, weil sein Lolli nicht bekommt. Also, keine Ahnung. Es ist einfach, ich weiß nicht.
Ja, also sagen das so oft, ne?
Ich sag das oft genug, er hat es absolut nicht nötig, er ist so ein feiner Fußballer. Und dann immer dieses, ja, ich sag's da, dieses Rumgehampel da
Aber Thomas, es gehört doch zu seinem Spiel.
nein, ja, genau. Und
Verstehst
dann
du?
wird das, ja, und dann wird das ja immer mit Emotionen begründet. Da bin ich aber inzwischen bei Howard Webb, der den schönen Spruch, der schön gesagt hat vor der Saison in England, wir haben zu lange schlechtes Benehmen mit Emotionen verwechselt. Und genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Und ich finde einfach, das ist bayerisches Vizekapitän, der ist Führungsspieler. Nee, so ein Verhalten, nee.
Und auch
Nee,
da,
geht in meinen Augen nicht.
genau, und auch da bietet es sich nochmal an, nochmal das nach dem Spiel beim Millerton zu empfehlen, weil sich Jan da auch deutlich zu äußert zu diesen Sachen von Barış und ich mich dabei ertappte, wie ich sehr emphatisch nickte beim Hören und sagte, ja Mann, genau, sehe ich genauso, prima, danke, dass du es genauso auch ansprichst. Ja, das ist eben so, ist halt unnötig, ja, aber ich glaube, das wird, also weißt du, das ist auch so eine Sache, also es ist ein bisschen wie mit den Nazi-Schweinen rufen. Jetzt wirst du dich fragen, wie kommt diese Connection zustande? Dann kann ich dir sagen, ob wir uns jetzt darüber aufregen oder ob wir es
Oder
lassen.
nicht, es bringt, ja,
Es ist scheißegal, weil er wird
ist
sowieso nicht
scheißegal, er
lassen.
wird, ja, genau,
So einfach,
ja.
also, aber ja, das, so ist das wohl,
Ja, aber
genau.
ich hätte es eben lieber gesehen in der Szene, wenn er dann aufgestanden wäre und nachgesetzt hätte und dann nicht 2 Minuten
Klar.
wie ein beleidigtes kleines Kind, dem man gerade den Lolli weggenommen hat, auf dem Boden rumattert und ja, ich denke, Junge, 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 weiß nicht, also
Ja.
Mann mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und dann.
Ja. Genau.
Schade, das ist einfach schade, weil es ist, wie gesagt, hätte er da nachgesetzt, hätten wir vielleicht da einen Ballgewinn gehabt. So hat sich der Gegenspieler gesagt, ja, komm, ja, mach weiter, mein Junge. Ich spiele
Genau.
derweil weiter Fußball, alles klar. Okay. Ja.
Genau. Ja, dann macht man das eben so. Genau. Gut. Genau, dann würde ich fast sagen, wie du vorhin ja auch schon sagtest, im Sportlichen ist jetzt erstmal alles erzählt, und wir machen einen Haken an das Hinspiel gegen den FC St. Pauli, beim FC St. Pauli und treffen uns ja dann zur Rückrunde in Magdeburg wieder. Und dann blicken wir doch mal voraus auf das Hertha-Spiel. Hertha BSC, die haben ja jetzt, also, nee, da kommen wir gleich zu. Also zu dem letzten Ergebnis von Hertha habe ich auch ein paar Fragen an dich. Aber erstmal die Statistik, die geht diesmal ziemlich schnell. Also wir spielen, wenn ich das hier richtig recherchiert habe, das erste
Erste Mal
Mal
gegen Hertha, ja.
gegen Hertha, also gegen die große Hertha, möchte ich sagen. Dafür hatten wir aber 18 Spiele gegen die zwei, 18 Spiele, das muss ich mal reinziehen. Also auch das ist eigentlich ein Dokument der Generation Amateurfußball. 18
Ja.
fucking Spiele gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC und ich bin mir sehr, sehr sicher,
Das ist
dass
ja die Zeit, die du letzte Woche noch so geil fandest.
Du bist doof, aber ist egal, ist alles cool. Ich liebe dich auch, ist alles schön. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Menschen unter den Hörerinnen und Hörern haben, die möglicherweise diese 18 Spieler alle gesehen haben im
Ja, auf
Stadion.
jeden Fall, auf jeden Fall.
So, weißt du aus dem Kopf die Bilanz gegen Hertha 2? Oder hast du einen Tipp oder eine Vermutung?
Boah, ich vermute, dass es recht ausgeglichen ist.
Die ist total ausgeglichen und es ist
Ne?
lustig, weil es gibt 9 Siege, 9 Niederlagen, es gab kein Unentschieden.
Geil, ernsthaft.
Ja. Und
Das
Hertha
ist
war,
krass.
naja, und Hertha war ja eine Zeit lang, also Hertha 2 war ja eine Zeit lang auch immer so eine, wie ich fand, so recht undankbare Aufgabe, weil wir da, also es gab so eine Phase, ist jetzt Bauchgefühl, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber es gab so eine Phase, da haben wir gegen die permanent Punkte gelassen. Und das,
Aber bei Hertha 2 damals die Relegation klar gemacht, die uns dann nach Offenbach gegen Offenbach gebracht hat.
wollte ich
Mit
fragen,
einem
das war
4-2 damals.
Also ich habe hier ein 4-1 auf dem
Oder
Zettel.
4-1, 5-4-1 war es, ja. Kein
Genau,
4-2,
und
4-1,
das
ja.
war nämlich tatsächlich auch, das hätte ich jetzt gefragt, aber das war tatsächlich auch das letzte Spiel gegen Hertha 2 in dem Fall, am
Ja.
17.05.2015. Da gewinnen wir 4-1 auswärts, war der 29. Spieltag, trafen zweimal Beck, einmal Fuchser und einmal Tarek Çağhayt. Ich glaube, Tarek Çağhayt war da irgendwie, hatte da sein zweites Spiel im Männerbereich oder so. Irgendwie so, wenn ich das richtig im Kopf habe, wenn das das Spiel war, ich glaube, das war es aber. Und dann haben wir uns da den Staffelsieg gesichert und durften Offenbach ins Tal der Tränen stürzen. Genau so war das. Aber wie gesagt, also die große Hertha, die richtige, also die erste Mannschaft, oder wie man auch hier ab und zu mal liest, die Familie Dardai, die machen wir, also die bespielen wir dann das erste Mal am Wochenende. Und ja, ich meine, wer sich so ein bisschen für zweite Liga und Kram interessiert, wird dann auch mitbekommen haben, dass Herthas Saison bisher jetzt eher nicht so geil war. Also die hatten 4 Spiele, haben einen Sieg und 3 Niederlagen. Und der eine Sieg war jetzt eben das Heimspiel gegen Fürth, 5-0. Die Niederlagen übrigens interessanterweise alle jeweils ohne eigenes Tor. Und
Und auch, guck auch gegen wen. Ja. Also, wenn man jetzt von wen, wie es mal absieht,
ja.
hat er natürlich auch ein scheiß Auftaktprogramm
Das
da.
ist richtig,
Also.
ja, genau. Ja, und das ist nämlich das nächste Ding, jetzt glaube ich auch mit Fürth einen dankbaren Gegner, um da den Knoten mal platzen zu lassen. Hast du von dem Spiel mehr gesehen als nur die Highlights oder überhaupt irgendwas gesehen vom Spiel?
Ja.
Also du hast mehr gesehen als nur die Highlights.
Ja.
Okay, Dann würde mich jetzt interessieren, weil ich jetzt auch ein paar Mal gelesen habe, naja, die haben sich jetzt schön warm geschossen und Turnaround und tralala, wie du das einschätzt. Ist das so? Oder ist mein Eindruck gar nicht so falsch, den ich jetzt also nur aus der Zusammenfassung hatte, dass Fürth einfach hinten offen war wie ein Scheunentor. Ich glaube, die schenken denen ja das erste Tor auch gleich.
Das erste Tor ist ein Geschenk. Ja, also das ist halt super aufgelegt von Fürth. Dann muss man aber schon sagen, ich fand, du hast bei Hertha gemerkt, mit diesem Tor, was da für eine Last runtergefallen ist.
Okay.
Weil danach haben die haben danach schon ein sehr ordentliches Spiel gemacht gegen Fürth.
Okay.
Also ja, Fürth war bei den Toren offen. Das lag auch daran, weil Zorniger auch bei 0-3 noch sehr offensiv gewechselt hat. Und da auch noch auf ein Tor gehen wollte und da eben, ich glaube, beim 4-0 war es halt auch krass, oder beim 4-0 war es zu Beginn der Halbzeit, der zweiten Halbzeit. Oder war es das 3-0? Auf jeden Fall dieses Tor, was halt direkt nach der
Es
Halbzeitpause
war
fällt,
3-0, es war
war
3-0.
es 3-0. Also
Ja.
da war ja Fürth auch sehr offensiv, aber man muss eben auch sagen, Hertha hat das dann in dieser Phase auch gut gespielt. Die standen defensiv dann gut, haben dann diese Phase, die Fürth dann hatte, die waren ja nach der Halbzeit, war Fürth schon stark
Okay.
nach dem 0-3. Also die haben dann schon auch offensiv sehr, sehr viel Druck gemacht. Das hat Hertha aber ganz gut überstanden und du hast eben gemerkt, mit diesen Toren ist bei denen das Selbstvertrauen einfach auch ein Stück weit gewachsen. Ich sehe da jetzt auch noch nicht, dass da jetzt alles jetzt wieder besser wird. Fakt ist aber, Berlin ist in der Liga angekommen. Jetzt auch in dieser zweiten Liga endgültig mit diesem Sieg. Und du hast schon phasenweise gesehen, wozu diese Mannschaft in der Lage ist. Also wenn die schnell umschalten konnten oder wenn die schnell umgeschaltet haben, holla die Waldfee. Da können wir, da, da müssen, da müssen wir aufpassen am Wochenende. Also da können wir uns frisch machen. Unnötige dumme Ballverluste und dann hinten offen stehen, wie wir das ja gerne auch mal machen. Da ist Hertha schon in der Lage, das auch zu bestrafen. Definitiv.
Okay. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil ich habe mir nämlich jetzt, wie sagt man da, ich hab mir Mut angeguckt, sozusagen. Also nicht angetrunken, sondern angeguckt durch eben diesen Zusammenschnitt des letzten Spiels und dachte so, naja, okay, also Fürth war einfach auch nicht gut und Hertha hatte da relativ viel Platz und alles schön und wir werden trotzdem da, wenn da sehr, sehr gut aussehen am Wochenende und das, was du jetzt erzählt hast, lässt mich aber tatsächlich in eine andere Stimmung verfallen. Ich glaube, ich bleibe aber bei meinem euphorischen Tipp, dass wir das Spiel gewinnen können und auch werden.
Machen wir uns nichts vor, machen wir die Fehler nicht, die Fürth dann auch gemacht hat,
Ja.
dann haben wir definitiv auch gute Möglichkeit gegen Hertha was mitzunehmen, gar keine Frage. Aber man muss wirklich sagen, lässt du die einmal laufen, lässt du die einmal so ein bisschen in ihr Spiel reinkommen, dann ist das eine Truppe, die dir richtig wehtun kann.
Was spielen die eigentlich für eine Art von Fußball so?
Ich hatte
Also.
gegen Fürth schon den Eindruck, dass das eher schon darauf angelegt ist, so ein bisschen auf Umschalten. Man lag vielleicht auch daran, dass sie gegen Fürth schnell geführt haben. Dass man dann eben mehr auf diese Umschaltmomente setzen konnte. Ob das jetzt generell so ist, weiß ich nicht, ob das bei Hertha so ist. In dem Spiel hatte es den Eindruck, dass es
Okay.
eher eine Mannschaft ist, die dem Gegner dann auch, ich sag mal so, in diesen Positionen, wo es halt nicht wehtut, dann auch den Ball gibt. Und dann aber, so war es zumindest gegen Fürth, dann aber so, ich sag mal so 30, 25 oder 30 Meter vorm Tor dann, vorm eigenen Tor, aber schon auch richtig drauf geht und dann darüber dann versucht, in diese Umschaltmomente zu kommen.
Okay.
Ich meine, Fürth konnte sich in der einen Hälfte ohne Probleme den Ball zuspielen. Da hat Hertha ihm nicht wehgetan. Also so dieses extrem hohe Pressing hat Hertha nicht gespielt.
Okay. Okay.
Aber wie gesagt, so ab im Mittelfeld dann, wo es dann, hast du schon gemerkt, okay, da ist ein klarer Plan da und wenn Ballgewinn da war, wurde auch schnell umgeschaltet. Also wir haben ja auch ein, zwei schnelle Leute da auf den Außenpositionen. Also wie gesagt, mit unseren hochstehenden Außenverteidigern und unseren Räumen, die wir dann teilweise so im Sechserbereich dann auch lassen, wenn wir da nicht aufpassen, wenn wir da unnötige Ballverluste haben, so wie Fürth ja auch hatte, die hat er dann gnadenlos bestraft. Ja, also.
Okay, naja, gut, aber dann wird es, glaube ich, wirklich ein interessantes Spiel, weil unser Spiel ist ja nun wirklich sehr darauf ausgelegt, eben auch den Ball zu haben, das Spiel zu machen. Und wenn du dann eine super, super Umschaltmannschaft hast, puh, ja, spannend, wird interessant und ich glaube, es wird torreich. Also ich glaube, 0-0 sehen wir nicht. Ethisch.
Würde ich mich
Nee, jetzt mal festlegen.
definitiv nicht.
Na, würde ich mich jetzt schon mal festlegen wollen. Um dann in der nächsten Folge, kleiner Spoiler, die wird nicht nächste Woche sein, um über ein 0:0 zu sprechen, vermutlich. Aber hey, ja. Okay, Schlüsselspieler, also Spielweise hast du jetzt gerade schon so ein bisschen was zu gesagt.
Diese Frage gegen 14, ob das jetzt generell so ist,
Ja, aber ich
kann ich nicht sagen.
meine mich auch zu erinnern, dass Dardai sowas schon auch spielen lässt irgendwie. Genau. Jetzt muss ich hier nochmal kurz den Kader aufmachen. Ich habe mich mit Hertha, also beschäftige ich mich jetzt gerade relativ intensiv, wie ihr vielleicht merkt. Genau, der Kollege Gersbeck ist ja noch suspendiert. Das war ja da irgend so eine eigentümliche Nummer irgendwie auf Malle. Ansonsten, so aus dem Kopf, was sind denn so die, ach so, genau, also dass da irgendwie die ganze Familie Dardai Fußball spielt, das ist, glaube ich, auch bekannt. Ansonsten jetzt so aus dem Kopf, was sind denn so die ein, zwei, drei Spieler, auf die man mal achten kann?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall der Tabakovic vorne im Sturm.
Okay.
Der kam ja, glaube ich, von irgendwo aus Frankreich, glaube ich, wenn ich richtig in
Warte,
Erinnerung
Haris
habe.
Tabakovic, 29, der kam von Austria Wien, steht jetzt jedenfalls hier.
Ah, Austria Wien sogar, okay.
Ja.
Also der ist schon nicht so schlecht, muss man schon sagen. Also da weiß ich, wenn man wo das Tor steht, ist auch ein Brecher. Also ich glaube, der ist auch ein Stück über 1,90 groß.
Okay.
Also sehr, sehr, sehr wuchtiger Stürmer. Ja, dann kann man ja den Dardai dafür kritisieren, dass er seine Jungs da spielen lässt, aber ich finde gerade der das Tor auch gemacht hat,
Ich glaube, das war Palko. Bin aber nicht
das war,
sicher.
glaube ich, Palko, genau. Die sind schon nicht schlecht, die Jungs. Also
Ja, über diese Nummer mit den Dardai-Kindern, da hatte ich mich mit unserem Alterspräsidenten beim letzten Spiel, wo wir uns gesehen hatten, beim letzten Heimspiel auch drüber unterhalten. Das ist natürlich so eine Sache, ja. Also, ich glaube, wenn du gewinnst und Punkte holst, ist ja eh immer alles einfach, dann sagt da auch keiner was. Aber wenn du halt eben so einen Saisonstart hast, wie Hertha den nun mal hatte, kann dir das auch relativ schnell hart auf die Füße fallen, ne? So. Aber wie gesagt, scheinbar jetzt mit dem Sieg und den
Dann
ganzen.
glaube ich, wen der da auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss, ist halt der Rehse, ja, der von Kiel da hingegangen ist.
Und ich auch dachte, dass er jetzt Bundesliga spielen würde, vermutlich,
Ja,
aber.
aber ich glaube, also der hat schon auch gegen Fürth auf der linken Seite ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. Also, ich meine, das wissen wir ja auch, dass das wissen wir selber aus den Spielen gegen Kiel letzte Saison, dass der Rehse jetzt kein schlechter Kicker ist, das weiß
Genau.
man ja. Also ich sag mal, das sind so, ich glaube, Rehse, Tabakovic, dann ich glaube, Leistner müsste man kennen noch, der ist ja der Kapitän in der Innenverteidigung, der spielt Innenverteidiger.
War Leistner bei Leistner nicht irgendwie so eine eigentümliche Fannummer, weil der mal bei Union war? Da gab es
Ja,
doch
genau.
irgendwas, ne? Irgendwie der kam dann und dann gab es
Ja.
irgendwie hier Leistner verpiss dich oder so. Ich muss so denke, Leute. Jo. Okay.
Ja, zumal das ja auch schon ewig her ist, ne? Also er hat ja bis
Ja.
18 bei Union gespielt und ist jetzt 23 zu Hertha
Also
gekommen.
ich meine, was du bei Toni Leistner natürlich hart kritisieren kannst, ist seine
Dass
Dynamo
er bei Halle
Dresden und
war.
vor allem hallische FC-Vergangenheit
Ja.
so. Also wenn man irgendwas kritisieren möchte, dann doch bitte das. Ansonsten habe ich das jetzt gerade mal offen, ja. Also der hatte schon.
Aber gut, als gebürtiger Dresdner ist es jetzt, finde ich jetzt nicht tragisch, dass er bei Dynamo auch mal gespielt hat.
Ja, richtig. Ja.
Beziehungsweise hat er bei Borussia Dresden, ja
Genau.
doch, war in
Genau.
Dresden, ist Dresdner,
Der
ja.
ist
Naja,
Dresdner, ja.
dann.
Dresden Nord,
Na, dann ist es doch legitim,
Borea
dass er bei Dynamo gespielt hat. Ist doch
und
super. Da hat es ein Dresdner geschafft, in die erste Männermannschaft von Dynamo Dresden.
verrückt, ja. Es gibt diese
Es
Situation
gibt es
scheinbar.
sowas tatsächlich,
Ja,
ja.
ist irre. Kennen wir Magdeburg nicht so? Aber, ey, ich hab die Seite von dem gerade offen, von dem Toni Leistner. Jugendvereine ist ja überragend. SG Verkehrsbetriebe Dresden. Stark, das fetzt.
Das fetzt ja.
Und ansonsten hat er schon, also wenn man so, ich weiß jetzt nicht, ich klicke jetzt hier nicht rein, wie viel er da überall gespielt hat, so, aber ich meine, QPR ist jetzt nicht so verkehrt, Queen's Park Rangers. Dann war er beim HSV, dann jetzt irgendwie 2 Jahre ins, boah, kann ich mich bloß in die Nesseln setzen, einem belgischen Verein, Saint-Truiden oder so. Und jetzt halt eben bei Hertha. Ja, und Union, ja, das ist 5 Jahre her. Mei. Get alive, ist alles gut. So, naja, ist doch gut. Okay, also da haben wir schon ein ordentliches Kaliber vor der Brust. Ich mir ist da aber gar nicht so bange, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil es immer bei den Spielen, wo vorher irgendwie es hieß, naja, ja, wird schwierig und so weiter, sahen wir eigentlich immer relativ gut aus. Und wenn du halt eine Mannschaft hast, die vielleicht auch ein bisschen mit Fußball spielen will, schöne Grüße nach Hamburg, also diesmal zum HSV, Liegt uns das, glaube ich, ganz gut. Und ich denke,
Ja,
da könnten.
das haben wir am Sonntag gesehen, wie gut uns das liegt, wenn du eine Mannschaft hast, die selber mitspielen will.
Ja, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, ist ja völlig
Also
klar,
ich
aber.
fand, also ich finde schon, also St. Pauli hat uns, mal abgesehen von den Abschlüssen, hat uns St. Pauli aber brutale Grenzen aufgezeigt am Sonntag. Also,
Ja.
deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen weg davon zu sagen, ja, gegen Mannschaften, die mitspielen wollen, die liegen uns. Also St. Pauli wollte auch mitspielen und die lagen uns gar nicht. Also
Aber St. Pauli liegt uns halt nie, weißt du? So.
ja, aber es ging ja dabei darum, dass Mannschaften, die mitspielen, uns immer
Ja,
liegen.
hast ja
So.
recht. Stimmt
St.
doch.
Pauli hat mitgespielt und die haben so gut mitgespielt, dass wir gar nicht mehr mitspielen konnten. Also, es war schon,
Ja, naja, ist ja so.
ja, also.
Ist doch so. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir gucken mal auf die Aufstellung für von uns. Jetzt gucke ich bloß noch, wer verletzt ist. Noah Kruth und Herbert Bockhorn immer noch. Ansonsten stehen alle zur Verfügung. Ach Mensch, jetzt haben wir gar nicht über Ito von Beginn an gesprochen, das letzte Mal. Und also hier gegen St. Pauli. Kommen wir
Ja, war
vielleicht.
auch kaum zu sehen, ne? Also.
Ja, war jetzt auch nicht so der Faktor, das stimmt. So, Aufstellungstipp gegen Hertha. Reimann wird wohl im Tor stehen. Dann Belbel, Heber, Piccini und sehr wahrscheinlich Elhan Kouri. Elhan Kouri. Ja, Mittelfeld stellt sich irgendwie auch wieder von alleine auf. Elfadli, Ugonne und Kondé, würde ich sagen. Und na gut, vorne können wir jetzt würfeln, ob Ito oder Cheka.
Ja, aber nach der in Anführungsstrichen Leistung hat jetzt Ito nicht gezeigt, warum er jetzt wieder von Anfang an spielen sollte.
Was ist denn mit dem Neuenberger?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also kann man den, also jetzt mal eine reine im luftleeren Raum gedachte faktische Frage, positionsmäßig, kann der das spielen? Also könnte der, ne klar, ist der Außenstürmer, also warum nicht?
Ist auch ein Stürmer, ja.
Ja, also
Könnte
könnten wir uns auch weit aus dem Fenster lehnen?
er spielen, ja.
Ja, wenn Herr Tietz jetzt quasi einen experimentellen machen wollen würde, dann könnten wir auch ihn nehmen, aber du bist eher Team Checker, oder?
Ich denke, dass Chica wieder spielen wird. Ja.
Ja, okay, cool, dann muss ich ja hier, muss ich bis auf Elhan Kouri jetzt hier gar nichts ändern. Läuft. Ergebnistipp?
Ja, das ist, sagen wir jetzt gegen St. Pauli lagen wir ja mit unseren unentschiedenen Tipps nicht so verkehrt. Hertha, ja, ich denke, mit dem Faktor Heimvorteil wird's ein spektakuläres 3-2.
Ja, du hast so gespickt bei mir. Das habe ich hier auch stehen. Also 3-2 glaube ich auch. Wird ein ganz schönes Spektakel. Und jetzt muss man übrigens für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, muss man jetzt nochmal dazu wissen. Also wenn ihr einen, wie sagt man denn da, OZ oder Toto oder was auch immer Schein tippen wollt, nehmt immer die Ergebnisse, die Thomas hier tippt.
Was?
Naja, weil du bist ja uneinholbar jetzt schon vorne in unserer Fanclub-internen Tipprunde.
Ach so.
Ich würde mich an der Stelle übrigens auch schon mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Christian sehr wahrscheinlich keinen Stich mehr sieht diese Saison, weil er eben auch wahrscheinlich ständig vergisst zu tippen, keine Ahnung. Schöne Grüße. Aber das ist ja schon relativ beeindruckend, mit welcher, naja, also ich weiß jetzt gar nicht, bei den Clubspielen weiß ich nicht, aber du hast, glaube ich, jetzt schon so ein paar Vierer, ne? Sozusagen sehr präzise Vorhersagen, das hat mich recht, recht stark beeindruckt. Ich für meinen Teil vergesse ja immer, die Freitagsspiele zu tippen. So, also ich habe dann immer das Handicap, dass ich einfach zwei Spiele nicht mache. Ich glaube, Nico geht's auch so. Aber das ist schon stark, was du da ablieferst. Und insofern ist das wahrscheinlich schon recht valide. Also dementsprechend kann ich mich da entspannt anschließen, dem 3-2. Und möchte es nicht versäumen, nochmal darauf hinzuweisen, dass der gute Micha natürlich diese Woche am Donnerstag das Spiel wieder vorzocken wird auf der PlayStation und wird im Stream einen Gast haben, der den Podcast-Hörerinnen und Hörern wohl bekannt ist. Und zwar zockt er zusammen mit Patrick, der ja
Ah, cool.
einige Zeit lang unser, na sag schon, Havelse-Korrespondent war. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, sich auch nochmal ins Spiel gebracht hatte als Hertha-Gast, und das fällt mir jetzt gerade eben erst ein, und es tut mir furchtbar leid, Patrick. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach und ob ich wirklich Buße tun muss. Ich fürchte aber ja. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn denn? Dum-dum-dum-dum. Jetzt bräuchte ich die Jeopardy-Melodie. Ich kann aber nicht gleichzeitig auf mein Handy gucken und Jeopardy. Ach ja, nee, genau. Das ist die Folge für heute. Hatte er sich angeboten, weil er eben auch Hertha so ein bisschen verfolgt. Ich habe es verpennt und verpeilt, aber da du jetzt bisher keine WhatsApp von mir bekommen hast, wirst du wahrscheinlich schon vermutet haben, dass ich es entweder vercheckt habe oder wir einen anderen Plan hatten. Genau, aber Patrick ist auf jeden Fall dabei und Michael bat mich drum, hier nochmal kundzutun, dass wenn ihr Fragen habt, vielleicht im Vorfeld schon an Patrick oder so, dass ihr die gerne auch dem Micha zukommen lassen könnt, die Kontaktdaten und alle seine Kanäle, die er so bespielt, findet ihr ja wie üblich auch entsprechend in den Shownotes.
Patrick, solltest du das jetzt noch hören vorher, bevor du dich mit Micha dann in die Sphären dieses Spiels da begibst? Es wäre cool, wenn du wieder so ein paar Schiedsrichterfragen in petto hättest, wie beim letzten Mal.
Ah, das ist eine gute Idee.
Genau.
Genau, kann man ja auch gut im Stream machen. Da kann man dann auch so ein bisschen Interaktion und so und Kram. Genau. Gut, und damit sind wir im Bereich Sonstiges angekommen. Und ich hatte ja angekündigt, dass wir einen Audiogruß aus Hamburg eingespielt bekommen haben. Und den spiele ich jetzt mal ab und stellvertretend sozusagen für Jans sonstiges Segment Frage. Ich glaube, das kommt im O-Ton auch vor. Also, here goes the O-Ton aus Hamburg, Feuer frei.
Ja, moin Thomas, moin Alex, hier ist Michael vom Millanton. Ich durfte ja mit Jan zwei Folgen zum Auswärtsspiel von euch bei St. Pauli aufnehmen. Und da ging es auch darum, um die Spielphilosophie von Christian Tietz. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es relativ viele, naja, wie soll ich sagen, Mythen gibt. Und alle reden immer vom Tietz-Fußball, aber so richtig mal formuliert habe ich das bisher noch nicht gehört von irgendjemandem. Daher wäre meine Frage an euch, ob ihr vielleicht einmal in 4 bis 6 Sätzen sagen könnt, was den Tietzschen Fußballstil ausmacht und vielleicht auch, was so einzelne Spieler in dem System für eine Rolle spielen, also so als Gesamtpaket. Was ist der Tietzsche Fußball speziell für den ersten FC Magdeburg? Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, diese Frage über Jan einzureichen und ich freue mich schon auf die Podcast-Folge und eure Antworten. Liebe Grüße aus Hamburg, Michael. Bis dann. Tschüss.
Jo, also wir können jetzt nicht sagen, wir hatten keine Vorbereitungszeit. Ich bin trotzdem nicht vorbereitet, weil ich die Nachricht irgendwie weitergeleitet hatte. Also die Aufgabe ist jetzt in 4 bis 6 Sätzen zu umreißen, oder nee, nicht zu umreißen, sondern relativ definitiv auf den Punkt zu bringen, was den Tietz-Fußball eigentlich auszeichnet. Und ich finde, wir können da jetzt ein bisschen schöpfen aus dem Anfang des Gesprächs. Erstmal schon mal, was das ganze Thema Passstaffetten und so Kram angeht, aber eigentlich ist das keine coole Antwort. Ich bin jetzt wieder geneigt, dir den Ball so hinzuschieben. Also, was ist denn so der Tietz-Fußball?
Also
Also, wenn du
gut,
es
ich glaube.
jemandem erklären müsstest, der das noch nie gesehen hat, ja, mach mal so. Der aber
Ja,
Fußball kennt. So.
also grundsätzlich kann man sagen, Christian Tietz Fußball ist erstmal darauf ausgelegt, selber aktiv zu sein. Also selber aktiv mit Ball zu sein, extrem hoch stehen. Die Außenverteidiger sind in der Regel keine Außenverteidiger bei Ballbesitz, sondern eher so, eigentlich auch schon fast keine Schienenspieler mehr. Das sind eher schon außen, also offensiv außen dann. Torhüter wird dann, das weiß ja auch jeder, sehr, sehr ins Spiel mit eingebunden, eben aufgrund dessen, dass man sagt, dass man so hoch steht, dass man dann sagt, okay, wir haben noch eine Anspielstation mehr. Vorne auch sehr viel Pressing, also man will sehr aktiv auch, man ist sehr aktiv auch gegen den Ball. Und versucht dann über Ballgewinne und Passstaffetten und viel Ballbesitz dann so lange auch zu spielen, bis dann Löcher sich auftun in der gegnerischen Abwehr und dann versucht man da eben relativ wenig mit hohen Bällen, sondern eher so
Genau.
mit tiefen Bällen in die Spitze dann, wo eben Lukas Schuler wirklich auch prädestiniert für ist, muss man schon sagen, aufgrund seiner Qualitäten, die er hat, dann eben darüber den Abschluss zu suchen und weniger dann über Flanken in den Strafraum, sondern eher über wirklich Steckpässe dann zwischen den Verteidigern durch, wo dann die Stürmer dann steil gehen und dann versuchen, dann in 1 gegen 1 Situation gegen den Torwart dann rauszukommen. Ich glaube, das umreißt das Spiel von Christian Tietz eigentlich ganz gut.
Ja, würde ich tatsächlich so unterschreiben. Ich habe jetzt nochmal so ein bisschen in Richtung Spielertypen auch gedacht und so. Also was den Tietzschen Fußball eben auch deutlich kennzeichnet, ist eben, dass da, nein, das ist
Tempo.
ja Tempo und der Umstand,
Ja.
dass da relativ wenig in der Luft und relativ viel sozusagen auf dem Rasen stattfindet. Also sozusagen
Dribbel stark.
flache Pässe, genau. Und ich glaube, Christian Tietz mag Spieler gerne, die ballsicher sind, die flexibel sind, die schnell sind. Und was ich finde, also was beim Tiez-Fußball, Gott, das klingt irgendwie wie so eine Denkschule oder sowas, ja, aber was da auch nochmal besonders ist, und das ist, fand ich in der letzten, also in unserer ersten, nein, in unserer zweiten, also der letzten Saison so nochmal aufgefallen, dieses Mickey-Mäuse-Thema, das geht mir da nicht aus dem Kopf. Und das finde ich auch relativ charakteristisch. Also Christian Tietz hat gar kein Problem damit, sozusagen eine Offensivreihe mit körperlich vermeintlich unterlegenen, also einfach kleinen Spielern zu bestücken, die dann aber wuselig sind, ballsicher sind, sozusagen Räume sehen, Räume bespielen können und dann da versuchen, naja, den Gegenspielern irgendwie Knoten in die Beine zu spielen. Und was Christian Tietz nicht mag, glaube ich glaube, das kann man auch so unterschreiben, sind so große, robuste, bullige Mittelstürmer. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass Lukas Schuler kein bulliger Mittelstürmer ist, aber ich denke da an so Typen wie beispielsweise Christian Beck oder Kai Brünker oder so. Das ist nicht so sein Ding, sondern das Ding ist schon eher so die technisch, also die feine Klinge. Genau. Ja, ansonsten zu dem Außenverteidigerphänomen hast du was gesagt. Die Torhüter-Sache, klar, also wir haben dann da eben halt einen zusätzlichen Feldspieler. Und da legt Christian Tietz eben auch Wert drauf, also Torhüter zu haben, die eben auch richtig gut Fußball spielen können. Was ich mich die ganze Zeit frage und was ich mich eben auch gefragt habe, als ich die Sprachnachricht von Micha das erste Mal gehört habe, ist so, ist das jetzt Tietz-Fußball? So, oder ist es nicht irgendwie, also ich weiß, ich habe eine Ahnung, was du jetzt gleich sagen wirst, aber ich meine, Pep Guardiola, ja, hat ja auch so Ideen, glaube ich, von irgendwie so flachen Pässen, so viel hinten und so hinten rum.
Ja,
Und
der ist
so,
ja noch verrückter.
nein, der treibt das noch zu einem Extrem, aber ich würde, also wenn man das jetzt
Guardiola ist ja
sozusagen,
noch verrückter.
wenn man das jetzt sozusagen, also so irgendwie clustern müsste oder so, dann würde ich Christian Tietz eher so in die Ecke mal grundsätzlich erstmal mit in die Richtung, vielleicht so in die Richtung erstmal mit verorten. Deswegen halt nochmal so die Frage, also ist das jetzt, macht das nur er?
Nein.
Nee, ne?
Also so dieses Exzessive mit dem Torhüter, das ist tatsächlich, glaube ich, schon so. Da ist er einer von ganz wenigen, die das so exzessiv halt auch betreiben, dass er heute dann teilweise 40 Meter vor dem Tor steht und dann eben dort am Spielaufbau beteiligt ist. Das sehe ich jetzt bei dem Fußball, den ich sehe, bei den Mannschaften, die man noch so verfolgt, sehe ich das eher nicht. Wobei auch da die Frage ist, andere kriegen es ja auch ohne Torwart hin. Dann im Mittelfeld auch Überzahl zu erzeugen. Also die Frage ist dann tatsächlich, ob das sein muss. Aber Christian Tietz will das so, spielt das so, ist auch völlig in Ordnung so. Aber also das ist jetzt so das, wo ich sage, okay, da, das hat er wirklich, das ist wirklich so schon fast ein Alleinstellungsmerkmal. Aber alles andere, hohes Pressing, Ballbesitz, aktiv sein, das machen die anderen Trainer auch. Also das ist ja jetzt kein Phänomen, was jetzt Christian Tietz hier neu entwickelt hat. Dafür gibt es den Fußball auch schon viel zu lange. Es ist ja, das Interessante ist ja, dass sich gerade im Fußball auch so viele Sachen halt wiederholen, ja. Also und einfach nur und einfach heute anders genannt werden, ja. Also
Genau.
so viele schöne Beispiele für das, dass man versucht, den Fußball irgendwie neu zu erfinden, aber letzten Endes gab es das alles irgendwie schon mal. Also man hat ja angefangen, Manuel Neuer hochzustilisieren, dass er das Torwartspiel neu erfunden hätte, wo ich mir dann so dachte, ja, das mag vielleicht das angehen, dieses Mitspielen, aber das hat ein Edwin van der Sar vor ihm bei Holland und bei Ajax Amsterdam auch schon gemacht. Ja, Neuer hat es dann halt noch mal ein Stück weit weiterentwickelt und genauso ist das ja jetzt mit dem Fußball, den wir jetzt, du hast Guardiola angesprochen oder auch Jürgen Klopp, dass all diese Sachen, die man da sieht, das gab es ja im Fußball alles irgendwo schon mal. Und das sind ja keine neuen Sachen. Von daher bin ich da eh immer nicht so ein großer Freund davon zu sagen, oh, guck mal, der Trainer, der macht jetzt hier was ganz Außergewöhnliches. Ich glaube, wenn man da mal in die Vergangenheit guckt, findet man sowas auch. Und bei Torhütern, die mitspielen, da fällt mir, wie hieß er, von Kolumbien, René Higuita, ja. Oder der ist ja mit Ball teilweise schon auch in die gegnerische Hälfte gedribbelt. Also das gab es ja alles schon mal. Also
Ja, das stimmt, das stimmt.
jetzt nicht in dem Ausmaß, wie es Christian Tietz mit Dominik Reimann spielt, das ist schon klar. Also hier, das war ja kein Torwart, der dann da stand und im Spielaufbau mit eingebunden war, aber es gab ja auch schon Torhüter, die halt auch mal rausgegangen sind und in der gegnerischen Hälfte auch schon waren. Also von daher, das meine ich damit. Das ist alles schon mal gegeben. Das kommt alles irgendwie wieder und dann verschwindet es wieder. Ja, jahrzehntelang war die Dreierkette. Damals hat man so Libero gespielt mit einem Spieler, der ein Stück weit dann einfach nach hinten versetzt war. Dann war die Viererkette in. Jetzt gibt es wieder viele Vereine, die mit Dreierkette hinten spielen. Ist halt Neudeutsch Dreierkette. Ja, mein Gott, da spielt halt der zentrale Verteidiger nicht mehr 3 Meter weiter hinten. Gab es alles schon. Ja, also von daher.
Genau. Genau, jetzt nochmal zurück. Also es war natürlich jetzt wieder mehr als 4 bis 6 Sätze, aber so sind wir halt. Wir können es, glaube ich, nicht anders. Ich habe jetzt aber nochmal so ein bisschen auch, ja, Christian Tietz' Zeit in Magdeburg Revue passieren lassen und glaube, also es gibt schon zwei Sachen, die, na, eine ist nicht so besonders, aber eine Sache, die den Tietz-Fußball schon ganz gut beschreibt, und zwar in der Person von Andi Müller, der jetzt ja in Darmstadt spielt. Und bei uns ja viel auf der 6 gespielt hat, als eher kleiner, technisch super versierter Spieler, aber jetzt eben keiner, der da hinten alles wegflext oder so. Und ich glaube, Christian Tietz ist fein damit, Körperlichkeit einzutauschen gegen technisch feinen, guten Fußball. Erinnere dich mal, es gab einige Spiele mit Andi Müller. Ich glaube, da war auch Wiesbaden zum Beispiel oder so, wo ich weiß nicht, ob man das so hart sagen kann, aber schon relativ. Ja, also das Wort, was ich im Kopf hatte, war sozusagen ein bisschen zerstört wurde vom unmittelbaren Gegenspieler oder wo dann eben auch Gegner, und das bringt mich dann zum zweiten Punkt, das eben genau auch als Schwachstelle ausgemacht haben, dass du da hinten jemanden hast, der einfach kleiner ist, den du dann, wenn du da einen großen, robusten Gegenspieler gegenstellst, dass du den halt hoch anspielen kannst und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Also in der Personalie, finde ich, zeigt sich das ganz gut, was Christian Tietz so für eine Idee hat. Und die zweite Sache ist, was mir bei Christian Tietz wirklich imponiert, das muss ich wirklich an der Stelle mal so sagen, ist diese gewisse Sturheit des Festhaltens an seiner Philosophie. Der hat eine Idee vom Fußball und die macht er einfach so. Und Anfang letzter Saison haben wir ja auch viel gemosert und viel gesagt, naja, das, was der spielen lässt, passt eigentlich nicht zur zweiten Liga und mit dem Fußball werden wir absteigen und so weiter. Ja, und er bleibt aber dabei. Also er ist davon überzeugt, so. In Nuance, also er hat sich verändert schon, aber sozusagen so der ganz grundlegende Ansatz, der würde jetzt nicht sagen, wir bauen jetzt hier, weiß ich nicht, 4 Fünferketten vor dem Strafraum auf und ziehen uns nur
Nee,
zurück
das
und machen
nicht.
nichts. So, weißt du,
Das
sondern
nicht.
so.
Aber der Wechsel, im zentralen Mittelfeld, sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass Andi Müller sich verletzt hat.
Ja.
Gar keine Frage. Aber der Wechsel, auch vor allem in der Rückrunde, auf dann eher zwei defensive Spieler mit Elfandi und Gnacker. Und eben weg von diesem kleinen, schmächtigen, technisch gut, hin erstmal zu Spielern, die eine gewisse Robustheit mitbringen und eine gewisse Zweikampfstärke auf der Position. Das hat uns letzten Endes, war auch einer der größeren Faktoren, die uns die Klasse gehalten
Ja, da
haben.
hast du auch recht, das stimmt auch, ja, das
Also,
stimmt schon auch.
es ist schon so, Christian Tietz, da gebe ich dir recht, hat in seiner Grundphilosophie sicherlich an seinem Fußball festgehalten, aktiv zu sein, ja, selber versuchen, das Spiel zu machen, über Ballbesitz zu kommen und eben nicht sich nur auf Umschaltsituationen zu verlassen, sondern eben wirklich versucht, erstmal aktiv selber zu sein. Aber defensiv ist da schon einiges angepackt worden im Vergleich zur Hinrunde. Und hätten wir so weitergeführt wie der Hinrunde, Spekulation, aber bleibe ich dabei, wären wir sang- und klanglos abgestiegen. Aber
Ja, da
diese
hast du recht, ja.
Änderungen auf Gnacker Elfhard, die vor der Abwehr, die Verpflichtung von Daniel Heber, auch ein Spieler, der erstmal eher über diese Grundtugenden eines Innenverteidigers kommt, robust, zweikampfstark, schnell, kopfballstark und eben nicht, wo erstmal der erste Ball entscheidend ist, ja, sondern eben, wo diese Grundlagen erstmal da sind, die ein Innenverteidiger auch in meinen Augen haben muss. Wir hatten Daniel Heber und das hat uns sehr, sehr gut getan, dass wir endlich einen Spieler hatten, der da hinten erstmal aufräumt und nicht damit glänzt, dass er einen tollen Diagonalball über 87 Meter spielen kann. Das ist schön, aber das bringt dir nichts, wenn der jeden Zweikampf verliert. Da habe ich lieber einen Spieler, der einen Diagonalball auch mal ins Auskloppt, aber dafür von 10 wichtigen auch 10 Zweikämpfe gewinnt.
Ja, hast schon recht, ja. Ja, da muss ich mich ein bisschen relativieren, ja, das stimmt.
Und diese Änderungen, die waren nachher ausschlaggebend, dass wir natürlich, und das muss man schon sagen, da gebe ich dir recht, dass er aber grundlegend an seiner Offensivphilosophie festhält. Da gebe ich dir völlig recht. Aber er hat schon, und nicht nur Nuancen, er hat schon auch einiges geändert, dass wir eine defensivere Stabilität, also dass wir defensiv einfach stabiler waren als in der Hinrunde.
Ja, d'accord, stimmt schon. Ja, muss ich ein bisschen zurückrudern. Hast du recht. Okay.
Und dazu kommt auch noch, und das ist ja das, er hatte auch dann hinten raus dann doch auch wieder mehr auf, ich sag mal, Mittelstürmer gesetzt, die auch diese Bezeichnung verdient haben. Also ob das ein Kai Brünker war, ob das ein Quarteng war, der dann auf der Position gespielt hat. weil du damit automatisch das Spiel, dein eigenes Spiel, auch automatisch ein Stück weiter nach vorne verlegst, weil der Spieler, der da vorne spielt, eben auch Mittelstürmer ist und nicht aufgrund dessen, dass er eine andere Position spielt, sich dann eher so ein bisschen nach hinten fallen lässt. Das hat man ja auch gemerkt. Du hast sofort, als wir wieder angefangen haben, eine Rückrunde mit einem Mittelstürmer zu spielen, der diese Position auch bekleiden kann. Ja, also nicht so wie Elan Kouri, der auf diese Position völlig, also das geht gar nicht in meinen Augen. Sondern du hattest dann im Kwarteng jemand oder auch mal Kai Brügger, der gespielt hat, dann das hast du sofort gemerkt, weil du hast das Spiel selber auch ein Stück weit nach vorne wieder verlagern können. Und das sieht man ja auch in diesen, sieht man ja auch in diesen Charts, die dann hin und wieder mal kamen, wie die realtaktische Aufstellung war über 90 Minuten. Das hast du schon gesehen, wenn du einen Mittelstürmer hattest, waren alle Spieler ein Stück weit nach vorne. Und wenn du keinen echten Mittelstürmer hattest, war es alles ein bisschen weiter hinten. Also, das ist schon sehr, sehr interessant gesehen, sehr, sehr interessant gewesen, das zu sehen. Und deswegen bin ich weit weg davon zu sagen, dass wir mit der Philosophie aus der Hinrunde halt die Rückrunde bestritten haben. Also, es gab schon auch größere Änderungen, die man so auf dem Rasen auch gesehen hat.
Ja, stimmt schon, stimmt schon. Okay, jetzt haben wir da, wie gesagt, 400 bis 500 Sätze rangepackt, aber hoffen, das einigermaßen skizziert zu haben. Ich bin auch sehr gespannt, wie das bei uns im Discord diskutiert werden wird. Könnt ihr mir da sehr gut vorstellen, dass es da nochmal Feedback und Gedanken eben auch der Hörerinnen und Hörer gibt, die dort unterwegs sind und sich da vernetzen. Und apropos Hörerinnen und Hörer und so, ich würde gern mal noch auf eine Mail eingehen, die uns erreicht hat von Marcel, der sich nämlich die Mühe gemacht hat, die Mail hatte ich dir weitergeleitet, gell?
Ja,
Der sich die Mühe gemacht
da habe
hat,
ich mit sehr viel Interesse gelesen.
das dachte ich mir nämlich, sich zu fragen, warte mal, also ich lese einfach mal die Mail vor, also eure Besprechung zum Kiel-Spiel hat mich dazu angeregt, mal zu überprüfen, ob sich anhand von Statistiken belegen lässt, dass Schuler, es geht um Luca Schuler, logisch, abseits seiner Tore wenig in das Spiel eingebunden ist. Ich glaube, das war nicht so ganz unsere Frage, weil unsere Frage war ja, was passiert, wenn er ein Tor geschossen hat, aber nichtsdestotrotz
Naja,
ist.
doch, das kommt schon so hin. Also so wie er es dann auch, in Lisa weiter vor, ich finde,
Genau, also
so wie
das.
er es dann auch beschreibt, trifft das schon das, was wir auch gesagt haben.
Ja, also dass Schuler abseits seiner Tore wenig in das Spiel eingebunden ist. Dazu habe ich mir die frei zugänglichen Daten auf sofascore.com angeschaut und das daraus beigefügte Dokument erstellt. Dann kommt hier ein Word-Dokument. Das werde ich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit vorstellen, sondern einfach nur das Fazit. Ich möchte aber gerne schon auch nochmal würdigen, was sich Marcel dafür in der Arbeit gemacht hat. Also er hat jeweils Daten gegen Wiesbaden verglichen. Also er schreibt, um diese These, also die These ist, Luca Schuler hat außer seinen Toren nur wenige Aktionen im Spiel. Um diese These zu verifizieren, habe ich seine über SofaScore erhobenen Leistungsdaten zu den bisherigen Spielen herausgesucht und sie gegenübergestellt mit einem ähnlichen Stürmertyp des jeweiligen Gegners. Dann kommen mir so ein paar statistische Auflistungen, das lasse ich mal raus. Möchte aber gerne noch das Fazit vorlesen. Also die These, dass Schuler relativ wenig am Spiel teilnimmt, kann anhand der Daten also durchaus verifiziert werden. Er ist sehr effektiv in seinen Aktionen und betreibt Laufarbeit im Pressing, was durch die hier gezeigten Daten nicht abgebildet wird. Dennoch könnte er besser in das Spiel eingebunden sein. Warte mal, jetzt habe ich aber gerade beim Lesen festgestellt, dass das wahrscheinlich wenig Sinn ergibt, wenn man die Statistiken gar nicht hat. Braunschweig, einfach mal das Braunschweig-Spiel als Beispiel. Da ist der Vergleich Schuler und Anthony Uja. Also Schuler hat 74 Minuten gespielt, Uja 90. Und Marcel schreibt, also obwohl Uja gefühlt keinen Stich sah gegen unsere Abwehr, mit Ausnahme seines Tores hat er fast doppelt so viele Ballaktionen, doppelt so viele Pässe gespielt und deutlich mehr Zweikämpfe geführt. Auch das Regensburg-Spiel, beide 90 Minuten. Schreibt Marcel hier, auch hier ist Schuler wenig in das Spiel eingebunden gewesen, hat aber immerhin viele Zweikämpfe geführt, allerdings nur wenige gewonnen. Sein Gegenüber Huth, das ist der Vergleichsspieler hier, Elias Huth, war durchsetzungsfähiger in den Zweikämpfen, spielte mehr Pässe und hatte mehr Aktionen. Also erstmal vielen Dank, Marcel, für die
Ja.
Arbeit und auch den Input. Und jetzt Thomas.
Was denn?
Na, weiß ich nicht. Haltung, Meinung.
Naja, letzten Endes bestätigt das ja doch schon ein bisschen das, was wir letzte Woche auch gesagt haben. Dass abgesehen von den Toren, offensiv, warum auch immer, ob das jetzt an ihm liegt, ob das jetzt an der Spielweise liegt, ob das daran liegt, dass er keine Bälle bekommt, er ist dann nach den Toren relativ wenig zu sehen, offensiv. In den Aktionen. Da nehme ich jetzt einmal diese Pressing-Situation auch raus. Ich glaube, das erkennt auch jeder an. Also das ist völlig unstrittig, dass er da auch sehr viel Laufarbeit leistet. Aber man sieht eben schon, und das zeigen die Zahlen von Marcel, da auch von mir nochmal herzlichen Dank dafür, dass du die Arbeit da gemacht hast. Das zeigt schon, dass er dann, ich will nicht sagen abtaucht, das ist auch wieder zu drastisch, aber ja, dass da dann relativ wenig im Vergleich zu dem, was er vielleicht kann, kommt.
Genau. Ja, aber auch da bleibe ich wieder, was heißt aber? Also ich bleibe da bei meinem Take auch. Ist doch gut, wenn es dann immer noch Sachen gibt, die man verbessern kann, so, oder wo man vielleicht ja, ein bisschen Arbeit reinstecken kann. Vielleicht ist es auch, ja, weiß ich nicht, nee, ist es seiner Rolle im Teamsystem irgendwie geschuldet? Nee, eigentlich wahrscheinlich nicht, weil sozusagen Zweikämpfe und so Kram, die kannst du ja trotzdem gewinnen und auch gestalten und auch eingehen und so. Aber auf jeden Fall ein interessanter Befund an der Stelle. Genau. Ja. Und dann gab es noch eine Mail. Also es gibt noch eine Nachricht und eine Mail. Und die nächste Mail, da weiß ich nicht, doch, die habe ich dir auch weitergeleitet, glaube ich, zumindest in der Antwort auf CC gesetzt oder so. Die kommt von Christian. Und Christian hat, ich muss es schnell finden, genau, Christian hat sich nochmal zum Thema Fonino
Ah
geäußert.
ja,
Und das lese ich hier auch einfach mal nur vor, brauchen wir jetzt gar nicht so wahnsinnig groß zu diskutieren, aber er hat jetzt hier noch, also wir haben ja, ich glaube, das ist auch bekannt, die Haltung, dass Fonino eine gute Sache ist, finden wir toll. Und er schreibt uns jetzt eben hier in seiner Mail, dass sein Sohn, also mein Sohn 7, spielt bei Viktoria Berlin. Und bei Viktoria Berlin wird schon seit einigen Jahren im G-Jugend- und F-Jugendbereich ausschließlich Fonino gespielt.
sehr geil.
Die für euch positiven Eigenschaften für den Fonino-Bereich kann ich zu 100% bestätigen. Die Kinder werden dabei super gefördert. Es wird so gut wie alles mit Ball verbunden. Durch die 3 gegen 3 Aktionen oder Spieler dann haben die Kinder sehr viele Ballaktionen. Ob sich das Ganze durchsetzt, dazu kann ich euch sagen, dass die 7-Jährigen jetzt bei den U10-Jährigen im Kleinfeldmodus 6 bis 10 reingeschmissen werden. Warum? Weil sie Gleichaltrigen absolut überlegen sind in Bezug auf Dribblings etc. Und das Fazit ist, es ist einfacher, den Kindern später Positionsspiel beizubringen.
Natürlich.
So, und der Jahrgang älter bei Viktoria unterstreicht diesen Weg ganz gut. Das erste Jahr gegen die Älteren auf dem Kleinfeld war Lehrgeld. Allerdings sind sie jetzt gegen Gleichaltrige absolut überlegen. Selbst Hertha BSC und Union Berlin kommen da nicht mit. In Berlin setzt sich Fonino jetzt durch. Es gibt sogar einen Fonino-Turnieranbieter, was das Freizeitteam irgendwie macht. Und dann schreibt er noch was zu den Trainern. Viele Mannschaften stellen Trainer mit jungen Leuten für ihr sportliches Jahr auf. Dies meist, ja, meist unentgeltlich. Da werden leider viele ausgebeutet. Das stimmt. Haben wir ja auch immer mal im Jugendfußball dieses Thema. Genau. Und bietet einfach an, falls wir da nochmal mehr wissen wollen, nachzufragen. Fand ich aber total cool. Also auch an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön für deine Nachricht. Und ja, sozusagen den Praxisbericht, der das ja dann doch auch stärkt, was wir hier so immer erzählen. Also, ja, coole Nummer. Genau. So. Und dann, ja, wir hatten uns vorhin intern ja vorgenommen, bei 90 Minuten zu bleiben. Das werden wir nicht ganz schaffen, ist aber okay. Kerstin hat uns mal was geschickt. Das habe ich dir nicht weitergeleitet, glaube ich. Das kam heute früh oder ich habe es heute früh erst gesehen. Fand ich aber spannend. Ah, nee, weißt du was? Das machen wir als Cliffhanger. Ach nee, wir können keinen Cliffhanger machen, weil wir nächste Woche nicht aufnehmen.
Ich wollte gerade sagen,
Das ist
jetzt
doof.
hast du es, jetzt hast du es angeteasert, jetzt musst du es auch noch durchziehen.
Also, ich bin nicht ganz sicher, wo das. Also, es kommt irgendwie aus der Landeshauptstadt, ist aber ein öffentliches Dokument und trägt den Titel Übertragung der MDCC Arena. Achso, das wird beraten. Irgendwann, aber nicht öffentlich, aber eben dieses Dokument ist offenbar öffentlich. Und zwar geht es da darum, dass es Gespräche gibt zwischen der MVGM und dem FCM, der Spielbetriebs GmbH, bezüglich des Stadions eben. Und es gibt ja eine Zwischeninformation zu einem Antrag. Hier steht drin, also die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen, ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Es wurden verschiedene Modelle diskutiert, von einer Teilübertragung bis zur kompletten Übertragung der Arena an den ersten FC Magdeburg. Auch da hatten wir ja immer mal schon ein bisschen so drüber gesprochen. Die Geschäftsführung der MVGM hat bereits in der vergangenen Sitzung des Aufsichtsrates über das Interesse des FCM zur Übernahme von Rechten in der MDCC Arena berichtet. Aktuell wird ein neuer Mietvertrag angestrebt, der die Übernahme der Rechte, also Gastro, Namensrecht, Recht zur Vermietung durch den ersten FCM beinhaltet und welcher im Gegenzug eine Übernahmeverpflichtung aller nach Abzug der Miete entstehenden Betriebskosten des Stadions vorsieht.
Den Satz hätte ich gerne mal erklärt. Den verstehe ich nicht.
Naja, im Prinzip ist der FCM dann einfach auch Naja, für alle Kosten verantwortlich, die entstehen, beim Betreiben des
Also
Stadions.
so,
So habe ich es
okay, also so
verstanden.
ist das gemeint. Okay,
So hätte ich es
weil
jetzt verstanden, ja.
ja, okay.
Also es wird ein neuer Mietvertrag angestrebt, der die Übernahme der
Gut,
Rechte
okay, dann
durch den
ist.
FCM beinhaltet. Dann waren die Rechte.
Ich habe den Satz irgendwie nicht verstanden. Okay, aber so wie du es jetzt sagst, das ergibt Sinn, ja.
Na, ich versuche es jetzt nochmal zu erschließen. Also warte mal, also der die Übernahme der Rechte durch den FCM beinhaltet und im Gegenzug eine Übernahmeverpflichtung aller Betriebskosten des Stadions vorsieht. Nach Abzug der Miete entstehenden Betriebskosten. Okay, also du hast jetzt wahrscheinlich eine Miete, da sind halt Betriebskosten mit dabei und wenn dann noch darüber hinaus was entsteht, jetzt fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, was das sein könnte, dann muss der FCM das eben auch, sollte der FCM das auch übernehmen, laut der
Okay.
Gespräche, die hier passieren. Aktuell soll in einem
Dann.
Vorvertrag die Übergabe der Namensrechte als Vermarktungsrecht und eine Kooperation bei der Vermietung durch den ersten FC Magdeburg vereinbart werden. Das ist interessant. Das ist interessant. Also Übergabe der Namensrechte. Und also ich meine, wir alle wissen natürlich, wie das Stadion heißen muss. Wir alle wissen aber natürlich auch, auf welchem Trip sozusagen die Fußballfirma 1. FC Magdeburg unterwegs ist. Ja, und also für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass das Stadion sozusagen Heinz-Krügel-Stadion heißen kann, weil der FCM beschließt, wir vermarkten den Namen nicht, sondern wir nennen das Stadion um. Und dann heißt es eben so. Reicht mir schon als Antwort. Reicht mir schon.
Also wenn das tatsächlich passiert, dann glaube ich doch noch an Zeichen und Wunder.
Ich meine, es könnte ja auch Modelle geben, bei denen sozusagen eine Firma, die nicht genannt wird, dann quasi für den Namen Heinz-Krügel-Stadion zahlt. Das gibt es ja auch. Ich glaube, war das nicht irgendwo, war das denn? Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, kann das sein? Dass da irgendwie, dass die, also irgendwo meine ich
Nee,
das schon mal.
ich glaube im HSV war das
Aber du
so.
weißt, was ich meine, ne? Also,
Ja.
dass irgendjemand sagt, wir nennen das jetzt hier, also ich.
Ich glaube beim HSV ist das so.
Kann sein, ja. Kann sein. Aber auf jeden Fall, also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Mehr so richtig, also dass da irgendwie was auch läuft. Aber scheinbar scheinen ja da einige Sachen ja sozusagen schon relativ weit gedient zu sein oder Überlegungen weit gedient zu sein. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und also eins sage ich aber auch jetzt schon relativ deutlich. Also wenn die Situation eintreten sollte, ja, dass eins erster FC Magdeburg diese Namensrechte vergeben kann. Und die dann um die Ecke kommen, und die dann um die Ecke kommen mit dem, was weiß ich, Sockenkauf 24 Stadion. Ja, dann muss ich, glaube ich, wirklich platzen. So. Und irgendwie hart eskalieren und irgendwas kaputt machen. So. Mehr wollte ich dazu, das wollte ich bloß schon mal. Ich merke auch gerade schon, wie mein Emotionslevel übelst ansteigt bei dem Gedanken.
Chili
Na, Ultra Tendency, das wäre geil.
Chili Bets.
Nee, Sockenkauf 24 Arena finde ich viel geiler, ehrlich gesagt. Also Chili-Bets, das wagen die sich nicht. Aber Sockenkauf, also so.
Ach du.
Aber naja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber spannend und auch auf jeden
Chili
Fall.
Bets Arena powered by Sockenkauf 24.
Ja, und da darf natürlich dann, das ist so gemein, ey, da darf natürlich dann das Europa-Rosarium auch nicht
Ja,
fehlen.
das müssen wir auch noch irgendwie einarbeiten, ja.
Genau.
Ja, genau.
Europa Rosarium Arena Sangerhausen Magdeburg. Herrlich. Nun gut, jetzt haben wir ganz schön viel Werbung platziert hier in dem letzten Segment und ich moderiere das jetzt mal fies ab, weil, genau, wir haben es jetzt ja, also ich vorhin verkündet habe, wir machen 1,5 Stunden. Genau. Sind damit jetzt erstmal für das heutige Format durch. Nochmal schöne Grüße an den MDR. Also alles das, was wir jetzt sozusagen angebaut haben in den letzten beiden Folgen, habt ihr euch ja gespart. Also insofern hat es, glaube ich, die Netto Spielzeit der FCM-Podcasts dann doch irgendwie konstant geblieben. Genau. Also jetzt gegen Berlin, alle ins Stadion, ist klar, weil es ja eh schon ausverkauft ist. Und dann gucken wir mal, was wir da reißen können. Für euch noch die Info, ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt, wir werden in der nächsten Woche keine Podcast-Folge aufnehmen. Das hat hat zwei Gründe. Grund eins ist, ich bin mal wieder unterwegs in Richtung Südwesten an dem Mittwoch, das ist mein Reisetag und alle anderen Tage sehen jetzt auch irgendwie kacke aus in der Woche, kriegen wir nicht unter. Und wir haben ja da immer noch so eine 300. Folge, die so lungert und für die wir jetzt auch in der Vorbereitung sind und auch einen Termin haben und so weiter und das auch so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen mit koordinieren müssen. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, nächste Woche nicht aufzunehmen. Und sind dann eben, ja, ich glaube am 13.09. oder so sind wir dann wieder da. Und besprechen dann, jetzt musst du mir wieder helfen, ich habe meinen Kalender nämlich
Schalke
nicht offen.
vor und
Stimmt, das ist die Woche vorm Schalke-Spiel, ganz genau.
ein Länderspiel da.
Ach genau, das war ja der andere Grund, warum wir das jetzt so gemacht hatten, ne? Weil jetzt,
Genau,
weil
weil
dann eher auch
danach Länderspiel.
Länderspielpause ist.
Genau, deswegen hatten wir gesagt, wir machen nächste Woche nicht. Also nicht nur deswegen, aber damals, das
Das
passt
passt,
eigentlich ganz gut,
genau.
wenn danach eh Länderspielpause ist, dass man dann aufgrund der Situation bei dir auch dann sagen, okay, versuch, dann lassen wir es nächste Woche sein.
Genau, richtig, ganz genau. Gut. Dann haben wir das an der Stelle auch nochmal platziert. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts Wichtiges vergessen.
Naja, man könnte ja vielleicht nochmal für alle, die dann, also ich will, brauchen jetzt nicht, ich will es nur ansprechen, nochmal ganz kurz, wer dazu was lesen möchte, findet aber alles im Internet. Der FC Bayern hatte seine Qatar Airways Sponsoring, sein Qatar Airways Ärmelsponsoring beendet und hat jetzt dort Visit Ruanda drauf. Ähm,
Naja, ist nicht zu
was,
fassen.
äh,
Es ist nicht, es ist
was,
wirklich nicht zu fassen. Die,
was,
die,
was, was,
Alter.
in, was, in, was in Menschenrechts, was bei Menschenrechtsgesellschaften, die sich damit befassen, ich fällt kein anderes Wort ein, auch für sehr viel Aufruhr gesorgt hat und beziehungsweise für Kritik. Einfach, also wer da Interesse hat, einfach mal bei Google Visit Rwanda Bayern München eingeben. Ich glaube, da wird eine Menge zu finden. Es ist
Vermutlich, ja.
einfach spaßig.
Na, ja, zu Bayern, ja.
Naja, und dann gibt es ja noch dieses andere Thema da mit dem mit diesem spanischen Verbandsdödel
Also an der
da.
Stelle, da muss ich dich gleich unterbrechen und möchte einfach alle Hörerinnen und Hörer auf unseren Discord-Server hinweisen. Ich habe phasenweise so gelacht, als wir das da, also als du vor allem dann auch den einen oder anderen Take hattest mit der irgendwie, gibt es jetzt irgendeine Mutter, die im Hungerstreik ist aus dem Blödsinn? Ja, also irgendwie so.
Ja, genau, die Mutter, seine Mutter ist in den Hungerstreik getreten, hat sich in der Kirche eingeschlossen und ist in den Hungerstreik getreten. Wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass sie sich nicht ans Kreuz schlägt, noch zur Konsequenz oder so. Also, es ist, also auch wer sich da ein bisschen belesen oder wer es noch nicht mitbekommen hat, werden sicherlich auch viele schon mitbekommen haben. Wer da ein bisschen lesen will, einfach mal Rubiales eingeben bei Google. Ich glaube, da gibt es genügend Ergebnisse,
Das glaube ich
wo
auch,
man dann
ja.
auch sehr herzlich lachen kann. Also, ja, es ist, also, beziehungsweise einfach auch, ja, ich weiß auch nicht, also. Auch da wieder, was da dann für Reaktionen aus dem Fußballkontext kamen. Karl-Heinz Rummenigge hat sich wieder geäußert. Er findet das alles gar nicht so schlimm, was alle so haben. Der kann auch, wenn der eine Frau küsst, ist doch, die das nicht will, ist doch in Ordnung. Ja, kann man doch machen. Ist doch,
Ja, halt die Fresse einfach, weißt du,
war doch
so,
im Überschwang der
Karl-Heinz.
Gefühle. Also,
Ja, leg dich wieder
wie
hin,
gesagt,
genau.
wer da lesen will, wer sich da ein bisschen amüsieren will zu den Thematiken, einfach mal Professor Google fragen oder die Suchmaschine eures Herzens und dann viel Spaß beim Lesen.
Genau, wir fassen zusammen. Ich glaube, euch wird es in den nächsten anderthalb, 2 Wochen nicht langweilig, auch wenn wir jetzt nächste Woche nichts aufnehmen. Also gibt genügend Lesestoff da draußen und der Fußball wird uns ja eh entsprechend unterhalten. Also in diesem Sinne hören wir uns dann. Ich glaube, es ist der 13.9. Ich habe es jetzt nicht nochmal geguckt, aber doch genau. Wenn ihr mögt, dann am oder nach dem 13.9., wenn wir dann Nummer 298 aufgenommen haben, gerne wieder. Und bis dahin, ja, passt auf euch auf. Habt eine gute Zeit und dann bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Niemand kann uns aufhalten.